Auch wenn jetzt Schnee ist, ich habe mich so riesig gefreut, es ist endlich mal Schnee. Aber das bleibt nicht stehen und liegen. So, wir stehen auf und singen und preisen Gott und beten ihn an. Halleluja, Vater, ich danke dir für heute Nachmittag, dass wir jetzt in dein Haus kommen dürfen. Du möchtest uns begegnen, Herr, du möchtest uns berühren. Und Herr, wir laden dich ein, komm in unsere Mitte. Wir möchten einfach Hosianna sagen. Hosianna, sei gelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus, du bist hier. Und das ist das Schönste und Herrlichste. Amen. Dich lobt. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Herr, begegne mir dort bei den Cherubim, dort am Gnadenthron, dort in der Herrlichkeit. Ich warte auf die Begegnung Gottes. Und ich muss nicht so lange warten, es ist jetzt schon. Der Herr sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist gar nicht so weit weg. Du musst tief Luft einatmen und dann hast du schon Gott in dir. Halleluja. So einfach geht es. Wir machen das alles so kompliziert und denken, Gott ist irgendwo außerhalb von uns. Heute Abend, wir werden uns drüber ein paar Gedanken machen. Wo ist Gott und wie erlebe ich Gott und wie erfahre ich Gott? So, mein Thema heute ist, was verdient Gottes Unterstützung? Was segnet Gott? Wann segnet Gott? Das sind so die Gedanken. Ich möchte euch einladen für dieses Wochenende. Wir haben dieses ganze Wochenende viel vor. Am Freitag ist das Thema, Gott will dein Wohlergehen. Weißt du, der Teufel will, dass es dir schlecht geht, dass du krank bist, dass du arm bist, dass du nichts hast, dass du weder ein noch ausweist. Gott will, dass du die Fülle hast und Gott will dir ein erfülltes Leben schenken. Und dann geht es dann gleich weiter. Samstag, 19 Uhr, Gott sorgt für deine Entwicklung. So, Wachstum und Gedeihen ist Gottes Sache, nicht deine Sache, seine Sache. Er sorgt dafür, dass die Natur sich entwickelt und er sorgt dafür, dass du dich entwickelst. Am Sonntag haben wir eine ganze Menge, da haben wir das Thema, Gott will sich manifestieren, Kinder führen was vor, wir haben Abendmahl, ja, und dann haben wir anschließend gemeinsames Essen, so, also schon allein diese Block vorne an, so, alles in einen Block unterbringen, dann, ihr könnt gleich hier bleiben, müsst gar nicht nach Hause gehen, bringt euer Bett mit, in der Bibel heißt es, nimm dein Bett und geh nach Hause, also die haben ihr Bett immer mitgenommen, eine einfache Matte, du brauchst nicht viel, du merkst, wie kompliziert wir sind mit unseren Matratzen und Bettvorleger und Bettbezug und Kopfkissen und so weiter, nimm dein Bett und geh nach Hause, sei nicht so kompliziert, so, bring dein Bett und komm hierher, also wir werden schon eine Möglichkeit finden für den Mittagsschlaf hier und das ist auch so machbar, ich lade dich ein, denn abends haben wir dann ein super Abend, musikalische Adventsfeier mit Kerstin und Christian und sie werden uns also musikalisch dienen. Ich möchte euch alle als Gemeinde gleich mit einladen, Fingerfood mitzubringen. Also ihr kommt so hierher dann mit Fingerfood und dann lasst ihr da und dann genießen wir das Konzert und dann ein kleines Schmackerl hinterher. So eine gute Zeit zusammen, wir wollen da nicht nach Hause gehen. So, lasst uns das einfach feiern, Adventsfeiern, den Herrn erwarten, uns auf den Herrn freuen. Und sie haben uns einiges vorbereitet, ich freue mich darauf. Und dann nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr, lebe mit Gott auf gleicher Ebene. Schon ein gewagtes Thema. Lebe mit Gott auf gleicher Ebene. So, ihr werdet sein wie Gott, diese Aussage von der Schlange im Garten Eden, vom Teufel. Das ist also keine Lüge. Der Teufel hat nicht gelogen, auch wenn er Lügner von Anfang an ist. Er wusste, das kann der Mensch werden, wenn. Und natürlich, dieses Wenn ist sehr wichtig. Was verdient heute Gottes Unterstützung? Lass uns mal ganz vernünftig denken. Wo würdest du dich engagieren, wenn du dich engagieren solltest? Was würdest du unterstützen? Welche Firma? Welche Sache, Idee? In wem und was würdest du deine ganze Kraft und Energie investieren? Geh mal, denk mal drüber nach, was würde ich tun? Wen würdest du fördern? Wo würdest du hingehen und dich wohlfühlen und gemütlich fühlen? Denn da heißt es, wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Also würdest du in einer Teufelshöhle dich wohlfühlen? Nein, ich weiß es nicht. Wem würdest du dein Geld anvertrauen, wenn du welches hättest, vorausgesetzt? Wenn du keins hast, dann kannst du gerne und gut reden über die Banken und die Finanzen und so weiter. Wem würdest du dein Haus überlassen, wenn du mal verreist? Denk darüber nach, wem würdest du deine Wohnung, deine Blumen, deinen Vogel, deine Katze, deinen Hund, wem würdest du das anvertrauen? Und ich sag dir wem, Leuten, denen du absolut vertraust. Leuten, denen du absolut vertraust, du würdest niemals einem Dieb dein Geld anvertrauen. der also schon so und so viele Jahre im Knast wegen Diebstahl, Raub und so weiter gesessen wird. Du würdest einem Dieb nie und nimmer dein Geld anvertrauen. Du würdest einem Kinderschänder niemals deine Kinder als Babysitter anvertrauen. Du würdest einem Ehebrecher niemals deine Frau anvertrauen und sagen, pass auf mein gutes Stück auf. Du würdest keinem Verrückten, einem Wahnsinnigen, Leichtsinnigen dein Auto aus der Hand geben. Man gibt ja sowieso seine Frau und niemand aus der Hand. Wem würdest du dein Geld anvertrauen? Einem, der schon x Pleiten hinter sich hat, einer bankrotten Firma, einer bankrotten Bank, die sowieso schon pleite ist? Wem würdest du dein Leben anvertrauen? Welche Agentur? Du würdest nirgendwo hingehen, wo nichts los ist. Denk drüber nach. Du würdest einen streitsüchtigen Menschen niemals beauftragen, einen Streit zu schlichten. Also, du würdest bestimmte Dinge nicht tun, wenn du normal denkst. Du würdest einem undankbaren Menschen nie etwas Gutes tun. Du sagst Danke einmal und keinmal wieder. Du würdest niemals einen Bock zum Gärtner machen. Du würdest mit einem bösen Menschen nie deine Wohnung teilen oder auch kaum eine Meile mit ihm zusammengehen. Du würdest dich mit einem Egoisten dich niemals abgeben. Einen Faulen würdest du nie durchfüttern. Einen Besserwisser würdest du nie beraten. Der weiß ja sowieso schon alles. Der will dich ja belehren und beraten. Und du würdest einem Süchtigen nie eine Apotheke anvertrauen. Überleg einmal. Und dann von diesem Gesichtspunkt aus überlegt, Gott denkt genauso. Warum sollte Gott hier anders denken? Denn Gott ist ein Stück von dir und du bist ein Stück von Gott. Diese Gedanken Gottes, dieses Monogramm Gottes trägst du in dir. Du denkst nur so, weil Gott so denkt. Du hast seine Ebenbildlichkeit in dir. Gott ist vernünftig und deshalb solltest du, wenn du ein gesunder, normaler Mensch bist, auch vernünftig sein. Wenn du etwas logisch denkst, wirst du schnell herausfinden, was Gott mag und was Gott nicht mag. Schon allein dem, was ich hier vorgelesen habe, obwohl ich nicht aus der Bibel gelesen habe, kannst du schon drauf kommen, was Gott mag und was Gott nicht mag, was Gott aussteht und nicht aussteht. Und dann weißt du dich, wie man sich richtig verhält. Die meisten Leute denken nicht logisch, obwohl sie logisch denken sollten. Wenn du weißt, was und wer Gott ist, dann weißt du auch, wen und was er unterstützt und fordert und fördert. Gott ist Liebe. Also Gott unterstützt grundsätzlich alles, was Liebe ist. Grundsätzlich. Gott ist Licht. Und Gott unterstützt nie zwielichtige Dinge. Gott ist Reinheit. Und er unterstützt nie Schmutz und Sünde. Gott ist Wahrheit. Und er unterstützt nie eine Lüge. Also was Lüge ist, kann niemals Gottes Unterstützung haben. Kannst noch so viel beten und noch so viel denken und noch so viel glauben. Gott ist Friede. Und er unterstützt deshalb keinen Zank, keinen Streit und keine Zwietracht. Er unterstützt auch keinen Krieg. Und auch kein Nationalstolz, wir Deutsche. Du siehst, wo das hingeht, den Bach hinunter. Gott ist heilig und er würde also nie etwas Unheiliges unterstützen. Also das ist so eine Faustregel, da brauchst du keine Bibel, kein Gesangsbuch, keine Gemeinde, kein Pastor, niemand. Wenn du das weißt, weißt du alles über Gott. Gott ist ein Geber, also Gott wird nie einen Geizhals unterstützen, keinen Habgierigen. Gott ist Vater, Gott ist Herr. Und wenn du Gott erkennst, dann willst du genau das Gleiche und magst genau das Gleiche, was er mag. Und dann willst du mit ihm harmonisieren, eins sein, was ihn ehrt, was ihm ebenbürtig ist, suchen und ihm zu gefallen. Also Gott unterstützt alles, was ihm entspricht. Licht, Liebe, Reinheit, Wahrheit, Friede, Heiligkeit etc. Gott unterstützt nichts Fremdartiges, was zu ihm wesensfremd wäre. Also Gott wird nie Finsternis unterstützen, denn er ist Licht. So, was kann und was wird Gott segnen? Gottes Segen ist für mich so etwas wie Blumen begießen. Wenn du sie nicht begießt, welken sie. Und was nicht begossen wird, das welkt. Und deshalb Gott, der Segen und Gottes Unterstützung, Gottes Hilfe ist begießen. Nichts mehr und nichts weniger. Gott fördert das. Denn Wachstum und Gedeihen liegt in seiner Hand. Wir sehen aus, wir bringen den Samen, und er liefert sogar den Samen dazu. Wir müssen nur stillhalten und warten der Dinge, die da kommen sollen. Was Gott nicht unterstützt, ist ein Zweifel. Denn die Bibel sagt, ein Zweifler denke nicht, dass er was bekommt. Also Gott unterstützt keinen Zweifler. Wie wirkt und wie arbeitet Gott? So ein paar Dinge noch zuerst einmal vorneweg. Zuerst einmal, Gott wirkt in deinem Inneren. ganz arg wichtig. Das haben die meisten Leute, die denken, Gott ist in der Kirche. Oder Gott ist im Tempel irgendwo, oder im Vatikan, oder Mekka, oder was weiß ich. Nein, Gott wirkt im Verborgenen. Also wenn du Gott herausfinden möchtest, Gottes Unterstützung haben möchtest, musst du nach innen gehen. Den Spiegel, das Bild umdrehen. Gott wirkt im Verborgenen, ist ein verborgener Gott. Also Gott ist Licht und so weiter. Gott ist ein verborgener Gott. Gott wirkt im Verborgenen. Alles, was du in dir nicht hast, das kann er auch nicht fördern. Er wirkt in dir. Es muss also in dir drin sein. Alles, was du dir nicht wünschst, kann dir auch nie gegeben werden. Denn befiehl dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also, was dein Herz sich wünscht. So, was nicht in dir ist, kannst du nicht bekommen. Wovon du nicht träumst, kannst du auch nie realisieren. Wenn du keine Vision, keinen Traum hast, kannst du auch nicht verwirklichen. Das ist so wichtig, dass du es alles in dir hast, von dir ausgehst. Du gibst den Impuls, den Anstoß zu die Sache. Alles, was du nicht glaubst, kannst du auch nicht empfangen. Deshalb ein Zweifler, denke nicht, dass er von Gott was empfange. Aber wenn du ein inneres Verlangen hast, kannst du sogar Berge versetzen. Selbst wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Wenn du kein inneres Verlangen hast, wirst du nie erreichen, wirst auch nicht bitten, wirst auch nicht suchen, wirst auch nicht finden, wirst auch nicht empfangen. Dein Inneres bestimmt dein Äußeres. Das ist das Evangelium. Dein Inneres bestimmt deine Wirklichkeit um dich herum. Dein Denken bestimmt deine Realität. Entdecke dieses Gesetz Gottes. Was unterstützt Gott? Gott unterstützt das Innenleben. Deshalb, wenn der Heilige Geist arbeitet, wenn der Heilige Geist kommt, ist zuerst äußerlich, passiert gar nichts. Es passiert alles zuerst mal innerlich, in dir drin. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und nach kommt es aus den Ohren raus, aus dem Mund raus, aus den Augen raus, aus den Händen raus, aus den Füßen raus. Du wächst plötzlich aus dir hinaus. Gott unterstützt nichts Dummes und Naives. Gott ist Weisheit. Also Gott ist ein sehr schlauer Gott. Wenn ich das Universum anschaue, wie weislich das alles geordnet ist. Ich habe ein Buch von 1937 die Tage in der Hand bekommen. Und ein bisschen so das ganze Wissen dieser Welt damals, wie begrenzt die Menschen damals waren, im Vergleich zu heute, was wir heute schon alles wissen, an diesem so Art Lexikon ist es. Also habe ich gedacht, guck mal an, was in Zwischenzeit alles entdeckt wurde, von 1937 bis jetzt. Und das hat alles Gott schon vorher gewusst. Die Natur hat alles, was wir jetzt erst entdecken, schon längst alles vorher gehabt. Da muss einem ein Apfel auf den Kopf fallen, dann entdeckt er die Gravitationskräfte. Aber Gott hat schon das alles Jahrtausende und Jahrmillionen schon in dieser Welt gehabt. Gott ist ein weiser Gott. Wenn ich so die Psalm 119 lese, von der Weisheit Gottes, dann die ganzen Sprüche, die reden über die Weisheit Gottes, wie weise Gott ist. Und du solltest das den Herrn fragen und du wirst auch weise. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Gott will, dass seine Kinder sehr weise und sehr klug sind. Deshalb immer wieder kluge Baumeister, kluge Jungfrauen. Immer Weisheit spielt eine große Rolle in der Bibel. Ein Narr denke nicht, dass er was bekommt von Gott, ein Dummkopf. Gottes Wort lehrt uns, wir sollen lernen, forschen, fragen, suchen und finden. Also, was segnet Gott? Gott segnet Weisheit. Und zwar, Weisheit ist mehr als Wissen, was du in der Schule lernst und in der Bildung bekommst. Weisheit ist umgesetztes Wissen, ausgelebtes Wissen, göttliches Wissen ausgelebt. Das ist Weisheit. Das ist halt mit Erfahrung vermengt und Führung vermischt. Also das ist göttliche Weisheit. Das sind so viele Aspekte. Und es ist nicht nur Theorie, es ist umgesetzte Praxis. Das ist Weisheit, wovon die Bibel spricht. Der Weise. Der Kluge baut sein Haus auf dem Felsen, weil er schon aus der Erfahrung weiß, es gibt Hochwasser, es gibt Stürme, es gibt das und so weiter. Ich werde mein Haus nicht in der Niederung bauen. Wenn Gott uns nicht segnet, gehen wir nicht auf als Menschen. Also der Segen Gottes ist so wichtig, dass auf das, was wir anstellen, was wir tun, was wir denken, was wir vorhaben, dass wir den Segen Gottes haben. Denn wir sind Menschen, wir haben gesagt, Gott ebenbürtig, wir sind auf Gott angelegt. Ohne Gott existieren wir nicht. Mit Gott fängt unsere Existenz an. So einfach ist es. Sobald Gott in unserem Leben kommt, ist es so, als wenn eine Pflanze begossen wird. Wenn Gott uns fehlt, fehlt etwas Wesentliches in unserem Leben. Deshalb, ungläubige Menschen können nie aufgehen. Die können sich anstrengen, so viel sie wollen. Sie können Weisheit haben. Sie können ein Stückchen Gott näher kommen und einiges in ihrem Leben erreichen und bewirken. Aber sie können nie aufgehen, so über sich selbst hinauswachsen. Sie können sich selbst nicht beherrschen. Es sei denn, Gott gibt ihnen die Kraft dazu. Oder sie haben das gelernt, die Kraft Gottes umzusetzen. Wir dürfen also die ungläubigen Menschen auch nicht so unbedingt verurteilen und sagen, ihr wisst es nicht, ihr habt keine Ahnung. Und sagt, nein, jeder Mensch hat Ahnung von Gott. Jeder Mensch weiß etwas von Gott, auch der Heide. Auch der nie in einer Kirche war und nie eine Kirche gesehen hat, nie eine Bibel gelesen hat und nie Gottes Wort gehört hat, der weiß, es muss einen Schöpfer geben. Und schon allein nach Römer 1, die Achtung vor Gott bewirkt, dass ein Mensch klug wird. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Schon allein, wenn wir diesen Gedanken in uns haben, wissen wir, aha, da, ich kann nicht einfach schalten und walten, wie ich möchte. Ich muss eines Tages wahrscheinlich vor irgendeinem Richter stehen und Rede und Antwort geben über das, was aus meinem Leben geworden ist. So, wie wird man gesegnet? Wie wird man von Gott gefördert? Was sind die Voraussetzungen für die Förderung Gottes? Wir sind ja alle so von der Förderung und Gunst und guten Willen des anderen abhängig, von den Fördervereinen. Wir sind da abhängig, dass wir gefördert werden, ermutigt werden. Was ermutigt Gott? Was segnet Gott? Was bestätigt Gott? Was sind die Voraussetzungen, damit Gott uns überhaupt segnen kann? Ich habe darüber nachgedacht. Was brauchst du, um ein Auto zu fahren? Führerschein. Da nützt es nicht, das Auto. Ich habe einen Fehler gehabt. Ich habe das Auto gehabt, aber noch keinen Führerschein. Und es hat mich immer gejuckt, schwarz zu fahren und bin auch schwarz gefahren. Tut mir leid. Gott hat es mir vergeben. Inzwischen habe ich einen Führerschein. Aber ich habe das Auto gekauft, ich habe günstig bekommen. Ich habe wieder so günstig, wirst du nie ein Auto bekommen. Und natürlich habe ich mir ein halbes Jahr, bevor ich meinen Führerschein hatte, mir ein Auto in die Garage gestellt und immer wieder im Hof rumgefahren und wo auch immer. Ein bisschen so ein paar Kurven, damit ich das Auto nicht einroste. Das habe ich immer Argumente gehabt. Du brauchst einen Führerschein. Und genauso, du brauchst einen Führerschein für den Segen Gottes. Heute möchte ich über den Führerschein, es gibt ja Führerschein für die Ehe und es gibt Führerschein für den Glauben. Und ich möchte heute dir einen Führerschein so aushändigen und dich lehren oder dich belehren oder dir helfen zu erfahren, was brauchst du, um den Segen Gottes zu empfangen. Führerschein für den Segen Gottes. So, das ist der Grundgedanke. Und das ist die Fahrschule, wo du bist. Also Fahrschule für den Segen Gottes oder zum Segen Gottes. Wer einen Führerschein haben will, der muss zuerst mal in die Fahrschule. Der muss also so und so viele Stunden Theorieunterricht mal bekommen. Du musst also zuerst mal wissen, was sind die Verkehrszeichen. Am wichtigsten sind die Vorfahrtszeichen und Vorsichtszeichen und Parkzeichen und all diese Zeichen drumherum. Und der ganze Dschungel von Verkehrszeichen, das musst du zuerst mal alles so sehen. Und wer hat Vorfahrt? Wer vom Rechts kommt natürlich und so weiter, je nachdem, oder Kreisverkehr. Das ist zuerst einmal, das nimmst du in der Fahrschule durch, so die Grundregeln, Grundausbildung, der theoretische Unterricht. Und ich glaube, es ist auch für den Glauben und herauszufinden, was fördert Gott, dass du zuerst einmal dir bewusst wirst, was segnet Gott und was segnet er nicht. Du musst da ein paar Fahrstunden nehmen. Heute gibt es Pflichtstunden. Wenn du heute Führerschein machst, musst du so und so viele Stunden nehmen bei uns. Es ist nicht so wie in Amerika, einmal um Block fahren. Meine Tochter hat in Amerika einmal um Block gefahren und konnte schon Führerschein machen und hatte einen amerikanischen Führerschein. Da galt es. Aber in Deutschland gilt sowas nicht, einmal um Block fahren und einen Führerschein haben. So einmal in der Gemeinde gewesen sein, einmal Hand hochgesteckt zu haben und dann hat man schon den Führerschein. Nein, so schnell geht es bei uns nicht. Bei den Amerikanern mag es gehen. Und die müssen natürlich alle Jahre erneuern, auch ihren Führerschein, was so auch alles auf sich hat. Aber bei uns, wenn du einmal hast, mein Führerschein ist so ein richtiger Waschlappen. Ich habe noch nicht umgeschrieben. Meine Mutter hat sogar schon mal gewaschen, als ich noch jung war, irgendwie vergessen in der Hose. Dann kam es raus und wie ein halber Waschlappen. Aber mit diesem Waschlappen fahre ich schon immer. Und immer wieder, wenn ich kontrolliert werde, kann ich diesen Waschlappen zeigen. Ich habe es einmal gemacht. Und in meinem Führerschein stehen alle Klassen drin. Also ich kann alle möglichen Klassen fahren, was heute ja unbedingt nicht mehr drin ist. Heute, wenn du Führerschein machst, dann kannst du nur Auto fahren bis in der und der Größe oder und so weiter, sehr begrenzt. Aber so, wie viele Fahrstunden nimmst du? Meistens sagt man so alt wie du bist. Stell dir vor, ich müsste 60 Stunden nehmen. Pro Jahr eine Fahrstunde. Ja, ja. Und du nimmst eine ganze Menge. Ich weiß, diejenigen, die den Führerschein gemacht haben, die haben genug Lehrgeld gezahlt und beim Führerschein machen zahlt man Lehrgeld. Da lernst du zuerst mal die Verkehrsregeln, was du jetzt im Unterricht theoretisch gelernt hast, praktisch umzusetzen. Wie parkt man ein? Und dann kommt das Schlimmste, die Fahrprüfung. Und erst wenn du die Fahrprüfung bestanden hast, hast du deinen Führerschein. Und Geschwister, so geht es auch im Glauben. Erst wenn du die Prüfung bestanden hast, kriegst du einen Führerschein für das siegreiche Leben, für die Unterstützung Gottes. Dann erst beginnt die Einstellung in dein Leben. Dann kann es eingestellt werden. Ohne Prüfung kannst du nirgendwo eingestellt werden. Was für Prüfungen haben Sie schon bestanden, fragen Sie. Oder was können Sie vorweisen? ja, ich war da und da, das nützt nichts. Oder bin einmal um den Block gefahren. So, es gibt auch bei Gott so Regeln, die hier auf dieser Erde gelten, die sind nicht erfunden, sondern die Leute haben irgendwie tief im Unterbewusstsein gewusst, diese Regeln. Und diese Regeln haben sie dann umgesetzt, auch bei uns Menschen. Und das ist also nicht irgendwie vom Himmel gefallen, nein, das liegt im Bewusstsein. Du kannst erst fahren, wenn du dich bewährt hast, wenn du die Prüfung bestanden hast. Auch für das Leben, für den Glauben gilt das, für das Reich Gottes, für den Himmel. Ja, stell dir mal vor, im Himmel, da fährt man, ja, da muss man ja fahren, da muss man sich bewegen. Und weißt du, wie man sich im Himmel bewegt? Und eigentlich, wir sind hier auf dieser Erde für nichts anderes da, als um unser Führerschein für den Himmel zu machen. Damit ich weiß, wenn man in den goldenen Gassen fährt, dort diese Regeln, wer dort die Vorfahrt hat immer, der Herr Jesus Christus natürlich, und so weiter, und diese ganze göttliche Hierarchie, die ganze göttliche Ordnung. Wir sind hier nur einzig und allein da, um hier unsere Prüfung zu machen für den Himmel, für das Reich Gottes. Gott segnet sein Volk, und ich sage dir, wann Gott segnet. Wenn du das herausgefunden hast, kannst du dich darauf einstellen. Gott segnet immer, wenn er Nummer eins sein darf. Gott will immer Nummer eins sein. Da war er käsig. Er sagt, ich bin eifersüchtig. Ich bin ein verzehrend Feuer, und er will immer Nummer eins sein. Und deshalb Matthäus 6, Vers 33. Was segnet Gott, was unterstützt er? Vers 33 und 34. Trachtet zuerst, es geht zwar um Sorgen und Nahrung und tägliche Versorgung. Das ist ja das Urproblem des Menschen. Und hier sagt der Herr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also sorg dich für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann unterstützt Gott dich, wenn du das als deine Sorge hast. Morgens, wenn du aufstehst, Herr, was kann ich heute für dich tun? Wo kann ich heute gerecht sein? Und Gerechtigkeit. Da steht nicht irgendwas anderes, sondern und seine Gerechtigkeit. Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Seine Ordnung. Denn dieses Weltsystem, in das wir leben, ist nicht gerecht. Ist babylonisch, ist ausbeuterisch, ist unterdrückend, ist und so weiter. Dieses System, in das du lebst, da siegt nur der Stärkere und seine Gerechtigkeit. Lass dieses Wort Gerechtigkeit nun mal so vor dir stehen. Gott segnet alles, was ihn ehrt. Also ich werde jetzt eine ganze Liste so runtergehen, um das, was Gott mir gezeigt hat, was er segnet, damit du weißt, dass er nichts segnet. Also Schwarz-Weiß-Malerei. Gott segnet alles, was ihn verherrlicht, was ihn zum Herrn macht, Herr, was ihn ehrt und glorifiziert. Gott segnet das, was er selbst in dein Leben hineingebracht hat. Dann frag dir, wo hast du das her? Wie bist du reingekommen, Freund, und hast kein hochzeitliches Kleid an? Also wo hast du das gestohlen? Oder wo hast du das kopiert? Also wir wissen, Gott ist sehr scharf, dass selbst beim Feuer, Feuer bleibt für mich Feuer, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Feuer, aber das sind die Söhne Aarons, die haben fremdes Feuer geopfert und die sind tot umgefallen im Heiligtum. Feuer und Feuer ist gleich. Aber wer hat dieses Feuer entzündet? Ist dieses Feuer von der Sonne entzündet worden? Oder hat man Streichhölzer oder Steine genommen? Oder wie hat man das Feuer gemacht? Mit eigener Kraft. Also selbst Dinge, die du tust, aus welchem Motiv, aus welchem Beweggründen tust du das? Gott interessiert sich das. Ob es von ihm kommt oder dich jemand geschubst hat oder du denkst, jetzt, da kann ich mich auch profilieren, was die Gründe so sind. Deshalb, Gott weiß auch alles, wie in deinem Leben das nacheinander aussieht. Zum Beispiel, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Gott weiß ganz genau, auf Heller und Pfennig gibt es nicht mehr, auf Heller und Cent. Auf Heller und Cent, er weiß ganz genau, was dein Zehnter ist. Und ich habe mir in meinem Leben angewöhnt, weil ich manchmal nicht weiß, was mein Zehnter genau ist. Ich weiß zwar, aber manchmal kann ich mich auch verrechnen. Dann gebe ich lieber etwas mehr und ich weiß, ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Und ich weiß, Gott wird mich auch dann belohnen. Aber bring ganz in mein Kornhaus diesen Zehnten. Alles, was Zwang ist, da liegt kein Segen Gottes. Ist nicht von Gott. Alles, was Zwang ist, ich denke nur Kirchensteuer zum Beispiel, ist Zwang, das wird abgebucht. Wir sollen freiwillig Gott bringen und sagen, da hast du deins. Da, das ist von mir. Wenn du, das war in deine Hände und du hast es durch deine Hände gegeben. Also ich mag es am liebsten, wir haben als unsere Familie noch zu Hause war, die Kinder zu Hause waren, dann haben wir die Kinder gelehrt, wie man Zehnten gibt. Wir haben 10 Häufchen gemacht und dann haben wir gesagt, das ist für den lieben Gott und das Rest ist für uns. Und so weiter. Und die Kinder haben auch vom Taschengeld und so weiter sind gelehrt worden, wie sie den Zehnten geben dürfen. So ein Teil gehört Gott und 9 Teile gehören dir. Du schneidest immer noch gut ab. Eigentlich gehört alles dem Herrn. Eigentlich dürftest du überhaupt nichts behalten. Und so, aber du kommst gut davon, du kriegst noch 9 Teile von dem, was dem lieben Gott gehört, was ihm sowieso gehört. So, Gott will also nichts Erzwungenes, auch die Kindertaufe oder Beschneidung, das ist auch Zwang, freiwillig. Übrigens noch zur Taufe, falls einer und der andere noch nicht getauft ist oder sich taufen möchte, wir werden wahrscheinlich Silvester eine Taufe haben. Bruder Samuel kam, sagte, er hat 2 Täuflinge in seinem Bibelkreis und wir haben auch ein paar hier, wo getauft werden möchten. Also Silvester, wir haben bis 10 Uhr Gottesdienst, dann Gottesdienst und dann machen wir mit einem Abwasch alles fertig. Ja. Im alten Jahr den ganzen Schmutz der Vergangenheit löschen wir aus. Nur nebenbei, aller Wahrscheinlichkeit werden wir das so machen. Wir werden es noch rechtzeitig bekannt geben. Aber wir taufen niemand aus Zwang. Du musst dich taufen. Jetzt bist du alt genug, jetzt bist du reif genug, jetzt bist du lang genug bei uns. Nein, es muss von deinem Herzen kommen. Du musst sagen, Pastor, bitte hilf mir. Ich möchte unbedingt getauft werden, sonst komme ich nicht in den Himmel. Denn die Bibel sagt, selig sind die, die da glauben und getauft werden, denn sie werden das Reich Gottes sehen. Und ich möchte, koste mir, was es wolle, das Reich Gottes sehen. Also nur nebenbei. Gott gab uns freien Willen und Gott will nicht, dass wir aus Zwang ihn anbeten, aus Zwang ihm dienen, sondern alles soll aus freien Stücken geschehen. Und Gott segnet nur, und ich sage das jetzt nur, alles, was aus freien Stücken geschieht. Geschieht es nicht aus freien Stücken, es ist nicht von Gott und liegt kein Segen Gottes. Alles, was du gezwungen tust, da liegt Fluch und nicht Segen auf deinem Leben. Du sagst, Menschenskind, muss ich das? Und schon dieser Ärger in dir bringt einen Fluch in deinem Leben. Aber wenn du es aus freien Stücken tust, auch das Böse und Negative, selbst in der Sklaverei oder und dann diesen komischen Herrn, dient auch den komischen Herrn oder diesen sonderbaren Herrn. Wenn du so einen sonderbaren Chef hast, also dem du nie recht machen kannst und der immer hinter dir her ist und so weiter, dient ihm als dem Herrn. Also du musst dir vergegenwärtigen, dieser komische Kauz, das ist nicht mein Boss, das ist der Herr. Ich diene dem Herrn. Und dann dienst du anders aus freien Stücken. Aber wenn du sagst, nein, dann ist es gezwungen und liegt kein Segen drauf. Gott segnet nichts, was wir aus Zwang tun, auch Buße aus Zwang. Jetzt kriegst du dich nieder und jetzt betest und so weiter und bekennst deine Schuld. Nein, es muss uns von innen ein inneres Bedürfnis sein. Da liegt der Segen, wenn das innere Bedürfnis ist. Was segnet Gott? Gottes Liebe, Gottes Wahrheit. Und wir werden nicht gezwungen, Liebe und Wahrheit anzunehmen. Es wird uns nicht aufgezwungen, sondern es wird angeklopft und wir müssen der Liebe und der Wahrheit die Türen aufmachen und dann kommen sie zu uns. Sie wollen angenommen werden. Man kann die Wahrheit ablehnen, kann sagen, nein, danke. Ist genau, Gott akzeptiert es. Wenn du ablehnst, er akzeptiert es. Das ist deine Entscheidung. Das ist ein Stück von dir. Und jeder Mensch muss in Freiheit die Wahrheit und die Liebe Gottes annehmen. Das ist also diese Grundregel, also aus freien Stücken. Deshalb, ich entscheide mich für Christus oder ich entscheide mich gegen Christus. Und ich treffe da die Wahl. Eine interessante Geschichte, lese ich nicht, aber Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11, da ist die Sache mit Ananias und Sapphira, ihr kennt ja, die bringen Geld, Gott opfern ihr Geld. Und dann fragt Petrus so nebenbei, weil es so viel gewesen sein muss, meines Erachtens, habt ihr den Acker wirklich so teuer verkauft? Und manche Leute sagen, die haben was entwendet. Es kann sein, dass sie was entwendet haben, dass sie vielleicht spekuliert haben und einen großen Gewinn gemacht haben. Egal wie das war, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Ja! Und dann sagt Petrus, warum lügst du? Warum lügst du? Sie haben wirklich viel gebracht und trotzdem was unterschlagen. Also du kannst sehr viel Gott bringen und trotzdem was unterschlagen. Gott sieht die Motive. Und selbst wenn du ein Schärflein bringst wie die Witwe, Gott sieht dieses Motiv. Diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte. Manches haben sie vielleicht in ihrer Tasche gewirtschaftet. Ich weiß nicht, was der Ananias da gemacht hat. Sie haben aber nicht alles Gott gegeben, was sie Gott versprochen haben. Also Gott segnet das, was wir ihm versprechen und was wir ihm bringen. Und wenn zwischen dem Versprechen und dem Bringen ein Unterschied ist, wenn du sagst, Herr, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein, und dann aber nur 3/4 Gott bringst von dem, was du ihm versprochen hast. Herr, meine ganze Zeit, meine ganze Kraft, meine ganzen Talente, alles will ich dir geben. Und dann letztendlich sagst du, nein, ich habe noch einen Freund oder eine Freundin, ich habe noch das, ich habe noch Hobbys, ich habe noch Leidenschaften. Und plötzlich bleibt es für den lieben Gott nur 10% übrig. Dann fühlt sich Gott betrogen. Er hat dich gesegnet, hat dir so viel gegeben und dich so reichlich beschenkt und du hast ihn reingelegt. Ist das wirklich alles, was du mir gegeben hast oder was du mir gibst? Was segnet Gott? Gott segnet Aufrichtigkeit. Ich habe in meinem Leben mir angewöhnt, lieber nicht viel versprechen und mehr geben, als viel versprechen und wenig geben. Oder nichts geben. Wir kennen diese Geschichte. Wer hat den Willen des Vaters getan? Der eine Junge, der gesagt hat, Vati, ich gehe, und ist nicht gegangen. Und der andere, der sagte, Vati, nein, ich gehe nicht, und ist doch gegangen. Der, der gegangen ist. Nicht, was der gerade gesagt hat. Deshalb, bei Gott zählt nicht, was du sagst, bei Gott zählt, was du tust. Lieber sagst du nein und du überlegst dir auf dem Nachhauseweg, es wäre doch vielleicht besser. Ich tue das oder ich gehe darauf ein. Oder ich demütige mich oder ich bringe die Sache in Ordnung. Es ist besser, du überlegst noch und du sagst lieber nein. Es ist vielleicht leicht und ich möchte dir angewöhnen, lieber am Anfang nein zu sagen. Weißt du, dann denkst du darüber nach, du, ist Gott nicht beleidigt? Lieber setzt du das ganz unten an, wo man nichts erwartet, ganz tief unten und es wird doch nachher noch mehr. Und wird noch besser und dann freut sich der Herr, Mensch, guck mal, der hat mir so wenig versprochen und der hat mir alles gegeben. Wir sollten also nicht immer so vollmündig sein. Die Bibel sagt, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Und die meisten bringen sich in die Teufelsküche, weil sie Gott alles Mögliche versprechen. Herr, wenn du mir das und wenn du mir das und wenn du mir das. Und dann macht der liebe Gott das alles und dann gibst du nichts ihm dafür. Und er ist böse dann auf dich. Also, Gott liebt Aufrichtigkeit, denn er ist Wahrheit und er verträgt keine Lüge und keinen Schwindel. Gott ist Licht und er verträgt keine dunklen Machenschaften, so nachher der Rest noch in meine Tasche, aber das war doch zu viel, was ich da dem Herrn versprochen habe. Wir haben doch zu gut das Grundstück verkauft. Also ich weiß nicht, wir sollten doch wissen, was wir uns als altes versorgt zurückbehalten. Gott segnet keine Lüge. Ich sage jetzt, was Gott nicht segnet. Keine Täuschungen. Gott segnet keine Manipulation. Wenn du deinen Tacho beim Autoverkauf da die Kilometer runterdrehst, das kann man heute nicht mehr bei digital, aber früher konnte man das. Gott segnet keine Spekulationen, deshalb sind die ganze Finanzwirtschaft bankrott, weil die spekuliert haben mit dem Geld, das sie nicht hatten. Gott segnet auch keine Traditionen, weil sie nicht mehr echt sind. Gott segnet nur das Echte, was jetzt und hier und ganz frisch gebacken, frisch gekocht, frisch zubereitet, frisch gepresst. Gott segnet nur Original und keine Kopien. Und alles, was nicht original ist, liegt kein Segen Gottes. Was nicht aus dir herausgewachsen ist, Gott in dir, Gott segnet nur Originale. Und er gibt sich nur mit Originale ab. Gott segnet nur das, was aus dem Herzen kommt, frisch und ohne vom Großvater übernommen, so verstaubt und vergammeltes Zeug. Abgestandenes und abgegriffenes. Gott segnet immer was Frisches. Gott will frische Ware. Das Echte. Und das ist, was Gott segnet, das Wirkliche. Ist, habt ihr wirklich den Acker so teuer verkauft? Das ist die Frage. Wirklich, das Wort wirklich fällt da. Habt ihr wirklich, entspricht es deiner Wirklichkeit? Deiner Art, deiner Natur? Versuch niemand zu kopieren. Gott segnet also Originale. Ist es wirklich deine Art so? Ist meine Art vielleicht, aber das ist nicht deine Art und deine Art ist nicht meine Art. Aber wir sollten niemanden zu kopieren. Wir sollten Originale sein. Wir sollten Gott normal sein, echt und ehrlich. Gott segnet uns nicht, wenn wir krumme Dinge drehen, krumme Geschäfte, jemand übers Ohr hauen oder Tisch, über den Tisch ziehen und dann Gott bitten, Herr, hilf, lass es gelingen, lass deinen Segen drüber kommen. Du wunderst dich, wenn Gott manche Dinge nicht segnet. Gott kann in unserer Gesellschaft so vieles nicht mehr segnen. Ist aus, weil so viel Krummes und so viel Unehrliches und Unaufrichtiges passiert. Wenn dir um etwas anderes geht als Gott, erwarte nicht, dass Gott segnet. Es ist fremdes Feuer. Wenn es zum Beispiel um deine eigene Ehre geht, du tust etwas, dass du ganz groß rauskommst. Ich hab's gemacht. Wenn es um deinen Profit geht, um deine Macht oder um die Ehre bei Menschen geht, um Anerkennung, wenn du etwas tust, damit dein Name morgen in der Zeitung steht. Ich kenne Leute, bestimmte Zirkel und bestimmte Kreise, die zahlen 1 Euro in der Kaffeekasse, wenn ihr Name einmal in der Zeitung gestanden ist an dem Tag. Und die setzen alles dran, Theaterleute, Politiker und so weiter. Ich bin mal in so einem Zirkel mal reingekommen, die haben Geld gesteckt. Ich dachte, das ist so Sammelbüchse für arme Leute. Aber nein, die zahlen in dieser Kaffeekasse, wenn ihr Name einmal irgendwo heute in der Zeitung stand oder in den Medien erwähnt worden ist oder so. Ehre bei den Menschen. Und die Bibel sagt, ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr von den Menschen Ehre nehmt. Wenn du von Menschen ein Lob haben möchtest, wunderbar hast du gemacht. Es ist schön, wenn wir applaudieren. Wir freuen uns, unser Fleisch freut sich, wir freuen uns und so weiter. Aber wir sollten vielmehr sagen, soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und wenn das der Fall ist, Gott allein die Ehre, dann kriegst du so viel Ehre. Wenn du mit, jemand hat einmal gesagt, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich zurück und ein Finger zeigt der Daumen nach oben. Probier's mal. Und dann weißt du, der Daumen zeigt nach oben. Gott, der Dickste, zeigt nach oben. Also, wir sollten die Ehre geben an den Menschen und da fällt auf uns was zurück und dann kriegt die meiste Ehre, kriegt der Herr. Die dickste Ehre. Der Segen ist das Gelingen Gottes, wenn ich so Segen bezeichnen kann, was Gott unterstützt und fördert, damit wir das Ziel erreichen, Erfolg haben, emporkommen, durchkommen und so weiter. Gelingen ist eine glückliche Hand. Also der Segen Gottes ist Gelingen und befiehl dem Herrn und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht oder es wird dir gelingen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das Leben wird bewältigt, wenn Gott einem dabei hilft. Aber es muss eine Grundlage haben, eine ehrliche Basis. Gott segne nur das, was rein ist, was in Ordnung ist, was ehrlich ist. Deshalb betone ich Ehrlichkeit. Heutzutage ist keine Ehrlichkeit mehr unter den Menschen. Es wird gelogen wie gedruckt. Es gibt immer Kniffe und so weiter, aber die helfen bei Gott nicht. Gott durchschaut. Beim Ananias und Sapphira hat er durchschaut. Der hat weißt du, die Ananias und Sapphira, deshalb haben sie nicht sind nicht gleichzeitig in den Gottesdienst gekommen. Weißt du, der Ananias ist zuerst reingekommen. Oh, jetzt kommt Bruder Ananias und jetzt wartet der Applaus. Weißt du, wie viel er gegeben hat? Und eine halbe Stunde später kommt die Sapphira, die wollte auch noch einen Applaus haben, noch die Ehre von dem Petrus haben. Und dann fragt er, du siehst also, im Gottesdienst fällt die Sapphira sofort auf, die wollten auffallen, jetzt kommen die Madame. Und dann kam die Madame, habt ihr wirklich, Sapphira, hast du wirklich den Acker so teuer verkauft? Ja. Du siehst also, sie war schon innerlich in Verfassung, sie wusste schon, was sie antwortet. Ja. Und sagt, warum habt ihr euch vorgenommen, Gott zu belügen? Menschen kannst du anschwindeln, Petrus kannst du anschwindeln, aber Gott kannst du nicht anschwindeln. So, Gott segnet, was ehrlich ist. Ehrlich verdientes Geld, das segnet er, keine Spekulationen. Gott hat in der Bibel verboten, seinen Kindern, von seinen Kindern Zinsen zu nehmen. Ist es wichtig? Deshalb Juden nehmen von Christen Zinsen. Moslems nehmen auch von Moslems keine Zinsen. Die nehmen von den anderen Zinsen. Also es ist wichtig, also Gottes Kinder, du sollst geben, du sollst leihen, du sollst unterstützen, du sollst helfen. Aber mit Zinsen ist halt eine ganz interessante Geschichte. Du sollst keine Zinsen nehmen. Gott hat verboten und wenn jemand etwas Verbotenes tut, liegt kein Segen Gottes drauf. Wenn du etwas Verbotenes tust, erwarte nicht, dass Gott dich fördert. Du weißt, das ist also in der Bibel verboten, solltest nicht machen und dann hast du keinen Frieden. In der Bibel steht, man soll nie für einen Menschen bürgen. Wenn du nicht hast, sag nein, ich kann es nicht helfen und so weiter. Ich habe meinem eigenen Sohn mal gebürgt für seine Wohnung, sonst hätte er keine Wohnung gekriegt. Und dann, als er ausgezogen hat, eine andere Wohnung gefunden hat, du, ich hab Angst gehabt, hoffentlich bezahlt der Kerl die Miete, sonst muss ich die ganze Kaution übernehmen und muss alles und so weiter. Meinem eigenen Sohn, obwohl ich wusste, in der Bibel steht, du sollst nicht bürgen. Nicht einmal deinem eigenen Sohn. Und ich bürge auch nicht. Entweder gebe ich's und er hat es, weil du hast keinen Frieden. Gott weiß, was zum Frieden dient. Zu deinem Frieden. Und in der Bibel gibt es keine Ratschläge, die dir schaden, sondern nur Ratschläge, die dir nützen sollen. Richtig angewandt, richtig verstanden. Wenn du etwas Verbotenes tust, erwarte nicht den Segen Gottes. Wenn du die Ehe brichst, erwarte nicht, dass Gott dich segnet. Wenn du lügst, erwarte nicht, dass Gott dich segnet. Wenn du den Feiertag nicht heiligst, und ich meine, das ist ganz wichtig, der Feiertag. Ich bin nicht kein Adventist und so weiter und kein Jude, dass man bestimmten Tag halten. Die Tage hat mir einer geschrieben, ganz fromm. Bruder Matudis, ihr seid schon richtig gut, also mir gefallen eure Predigten und alles drum und herum, aber ich habe den Eindruck, ihr haltet nicht den Sabbat. Dann habe ich ganz lieb zurückgeschrieben, ganz flott, so flott, wie der geschrieben hat, oder flott gefragt hat, habe ich auch flott geantwortet. Ach, ich habe gesagt, mein Lieber, wir sind viel besser, wir alle Frommen zusammen. Wir haben den Freitag, da können wir mit den Moslems mitreden, wir haben den Samstag, können wir mit den Juden mitreden, und wir haben den Sonntag, da können wir mit den Christen mitfeiern. Wir feiern also dreimal in der Woche Gottesdienst, also so heilig und so fromm, wie wir sind. Also, ich muss da nicht, und die Juden machen nicht weiter, weil die lügen noch viel mehr, als du glaubst. Am Sabbat, da fahren sie bis
um die Ecke zur Synagoge und dann laufen sie zu Fuß, damit sie alle den Eindruck haben, jetzt kommt so ein frommer Jude in die Gebetsstunde. Und das ist alles Heuchelei. Die Bibel sagt, es bringt nichts, wenn man heuchelt. Dann fahre ich bis zur Tür mit dem Auto und steige rein und so weiter. Aber nein, man tut so fromm. Und den ganzen Tag, und sonst, guck mal, Fernsehen oder sonst was, oder lebt man gar nicht. Was tun die Leute am Sonntag oder am Sabbat? Auch die, die Sabbat halten, was tun sie? Die sind nur im Gottesdienst, nur am anderen Tag. Ein Tag, was ist? Jeder Tag sollte uns ein Sonntag sein und ein Sabbat sein. Wenn du etwas Verbotenes tust, zum Beispiel, wenn du jemanden ins Unglück stürzt, oder jemand Schwierigkeiten macht, dass er sein Leben nimmt und verzweifelt ist dabei und sagt, dann hast du eine Schuld auf dich geladen. Wenn du jemanden verachtest, erniedrigst oder demütigst, erwarte nicht, dass Gott dich segnet. Zuerst mal in die Pfanne hauen und dann, Herr, segne mich. Oder wenn du jemand Ärgernisse gibst, wir haben ja in der Bibel eine Sache, da sagt der Herr, was ihr einem der Geringsten getan habt, diesen kleinen Kindern, und wenn ihr denen ein Ärgernis gibt, dann wäre besser, der Mensch wäre nie geboren. Also, wenn du irgendjemandem ein Ärgernis gibst, erwarte nicht, dass Gott dich segnet, wenn du verbotene Dinge tust. So, oder wenn du jemanden in Grund und Boden zerstörst und ruiniert hast, alles kaputt gemacht hast bei der Person, erwarte nicht, dass Gott dich segnet. Das fördert Gott nicht, kann er nicht. Er wäre Gott, er müsste sich selbst verleugnen, und Gott, in Gott ist keine Lüge und keine Finsternis und keine Sünde. Gott segnet oder verflucht unser Händewerk, was wir tun, nicht was wir nur denken, sondern was wir tun und aus welchen Motiven wir das heraustun. Die Hände, hier, das sind Verlängerung des Herzens, nichts anderes, die wachsen aus dem Herzen raus, das ist Verlängerung des Herzens. Also was du mit den Händen tust, mit deinem Herzen als Beweggrund, was aus dem Inneren kommt, aus dem Verborgenen kommt, aus dem Unterbewussten. Jetzt komme ich zum Wort Unterbewussten. Die meisten Leute, die haben da gestörtes Verhältnis zum Unterbewussten. Alles, was ich bin und was ich bin und lebe und wie ich hantiere und wie ich reagiere und was meine Motive sind, was meine Hände tun, was meine Füße tun, was mein Kopf denkt, kommt alles aus meinem Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein bestimmt meine Handlung. Und die Christen sollten viel mehr, bevor sie an den Händen rangehen, an den Kopf rangehen, an die Füße rangehen, die sollten zuerst mal ihr Unterbewusstsein reinigen. Statt die Füße und statt die Hände. Das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein bestimmt mein Leben. Das ist die Schaltzentrale meines Daseins. Das Unterbewusstsein, das Verborgene, die Kammer, wo ich die Tür zumachen sollte. Der inwendige Mensch ist auf Gott angelegt und hört auf Gott. Mein Unterbewusstsein hört auf Gott und führt die Befehle Gottes aus. Wenn Gott sagt, lebe, dann lebt er so lange, bis Gott sagt, aus. Vorbei. Bis er uns wieder ruft. Also mein Unterbewusstsein tut immer das, was Gott sagt. Atme, und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu atmen. Oder ich muss mich aufhängen. Aber das Atmen ist ein Befehl Gottes. Alles, was wir tun, was selbstverständlich ist, gehen. Gott sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Oder geh und lebe jetzt. Also ich gehe und ich kann nicht anders. In Römer Kapitel 1, Vers 20 und die folgende Verse: Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit wahrgenommen, diese Unterbewusste, das ist seine unsichtbare Wirklichkeit wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, also die Heiden, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Und sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Das hat sich dann ausgewirkt, dass sie ohne Gott gelebt haben. Die haben von außen die Eindrücke genommen und dann weitergegeben, aber nicht von innen nach außen. Unser Unterbewusstsein nimmt Gott wahr oder kann Gott ablehnen. Unser Unterbewusstsein. Ja, Herr. Nicht dein Kopf soll Ja, Herr sagen, sondern dein Herz, dein Unterbewusstsein. Und wir alle haben das Jenseits, dieses Unterbewusstsein in uns. Und der Wille Gottes soll geschehen im Himmel und auf Erden. Oder wie im Himmel, so auch auf Erden. Du weißt innen drin, das ist richtig, das ist wahr, das ist gut. Tu es nach außen, setz es um durch Hände und Füße. Es ist eine ganz falsche Anatomie, was der Mensch sich entwickelt hat, Gott außerhalb zu suchen. Irgendwo draußen, in den Sternen, in den Steinen, in den Pflanzen, in den Bäumen, in den Planeten und so weiter. Gott ist nicht außerhalb. Gott ist Geist. Und Geist ist in dir. Und Gott blies den Menschen an mit seinem Odem und er wurde eine lebendige Seele. Das ist mehr als nur atmen. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28, ich fasse es zusammen, Keinem ist er fern, denn in ihm leben, bewegen wir uns und sind wir in ihm. Oder sind, wir sind wirklich, also in ihm, in Gott. Er ist uns nicht fern, er ist in uns und wir müssen das nur freisetzen und uns dafür entscheiden. Ja, Herr, diese Entscheidung für oder gegen treffe ich in meinem Inneren. Nur wenn ich in Gott bin, bin ich mir selbst. Hast du gut gehört? Nur wenn ich in Gott bin, kann ich mich entwickeln, kann ich die Früchte des Geistes tragen. Und sobald ich Gott weglaufe, verliere ich mich, bin ich nicht mehr ich. Dann werde ich von fremden Mächten gesteuert, von Dämonen gesteuert, von Geistern getrieben. Sobald ich mich Gott verweigere, verweigere ich mich mir selbst. Gott in mir. Bin ich nicht mehr der Mensch, der ich sein sollte, entwickle mich nicht mehr in die Richtung, in der ich sein sollte. Wir können gut angefangen haben, aber wenn Gott nicht mehr und mehr Gestalt in mir bekommt, degradiere ich mich mehr. Deshalb sagt Johannes der Täufer, ich muss abnehmen und der muss zunehmen. Das ist das Geheimnis, was Gott segnet. Wenn du immer mehr von dir abnimmst und Gott immer mehr Realität in deinem Leben wird. Wenn ich mich von Gott entferne, entferne ich mich vom Leben. Wenn ich an Gott nicht mehr glaube, bin ich nicht mehr derjenige, der ich sein sollte. Psalm 73, 27, bin ich kein richtiger Mensch mehr, wenn ich nicht mehr an Gott halte. Herr, wenn ich dich habe, kann mir alles vergehen. So, im Psalm 139, Vers 13 bis 18, du kannst Gott also nicht weglaufen, selbst wenn du es möchtest, geht nicht. Gott ist immer dir so im Nacken, aber er ist in dir. Und da heißt es, du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mit der Geburt, jetzt nicht mit der Bekehrung, sondern mit der Geburt bringen wir Gott auf diese Welt. Mit der Geburt bringst du Gott auf diesen Planeten. Also du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Also dein Inneres und dein Äußeres ist von Gott zubereitet. Und mit der Geburt bringst du Gott auf diese Welt. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Gott fängt ganz klein an. Gott fängt nicht als Theologe, als Pfarrer, Priester oder Bischof oder Papst. Nein, Gott fängt wie ein Baby an. So wie der Herr Jesus auch angefangen hat. Er hat den Vater mit auf diese Erde gebracht. Gott ist ein Teil unserer Welt. Jedes Kind ist ein Ableger Gottes. Oder kann sich aufwärts oder abwärts entwickeln. Es hängt von seinen Eltern ab, ob der Segen Gottes mit ihm ist oder nicht mit ihm ist. Und jeder Mensch ist eine Idee Gottes, und zwar eine wunderbare Idee, eine tolle Idee. Du und ich, wir sind ganz tolle Ideen Gottes. Was Gott sich da einfallen lassen hat, als er mich geschaffen hat, ich weiß es nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er hat unheimlich viel Fantasie gehabt. Jeder Mensch ist etwas Göttliches in sich, der über diesen Planeten geht. Wie kann ich Gott in mir weglaufen? Und ich muss sagen, gar nicht. Ich kann Gott nicht verleugnen. Atheisten haben es versucht, nicht geschafft. Du kannst machen, was du willst. Spätestens am Todesbett, wenn du wieder von dieser Erde gehst, besinnen sich die Menschen auf die Ewigkeit und fragen, was ist das alles gewesen? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Sogar die weisen Griechen, Herr oder Lehre oder Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Also das Wissen ist da. Was machen wir damit? Im Psalm 139 geht es da weiter, Vers 7 bis 12. Ich kann Gott nicht entrinnen, nämlich Flügel, äußerste Ende. Ich bin immer von dir umgeben, ich kann dir nicht weglaufen. Gott segnet nur das, was sich ihm unterordnet und sich ihm unterstellt, bewusst. Also nicht das Unterbewusste, sondern mit meinem Bewusstsein. Ich unterstelle und sage, hier, Vater, das hast du. Das hast du mir gegeben und ich gebe es dir wieder zurück, mein Leben. Du hast mir mein Leben geschenkt, mein inneres Leben, mein äußeres Leben. Ich stelle meine Zeit dir zur Verfügung, ich stelle meine Kraft dir zur Verfügung. Ich stelle mich dir bewusst zur Verfügung. Das ist also dieses ein bewusstes Handeln, das Gott segnet. Gott segnet nichts Unbewusstes, so Reflexreaktionen. Gott bestraft auch niemand für eine Reflexreaktion. Wenn du jemanden erschlägst, da gab es im Alten Testament Zufluchtsstätte, das war kein Mord. Das konnte vergeben werden. Aber wenn du jemanden bewusst umgebracht hast, dieses bewusste Handeln, das wurde geahndet, wurde auch sehr schwer vergeben. Ich denke nur an David, der Mord an Uriah wurde kaum vergeben. Also deswegen durfte er den Tempel nicht bauen. Das war einer der Gründe, warum er den Tempel bauen nicht konnte. Der Ehebruch war nicht der Sündenfall bei ihm, sondern dieser heimtückische, hinterhältische Mord an Uriah, das war die Ursache, so bewusste Handlung. Also wir werden für das bewusste Handeln belohnt oder bestraft. Deshalb, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Augustinus, der Kirchenvater, hat einmal gesagt, Gott ist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Toll. Gott ist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Er ist näher mir, als die Luft, die ich atme. Er ist in uns, Christus in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Gott selbst ist das Unterbewusstsein. Ohne dem Unterbewusstsein würdest du gar nicht existieren und nicht einmal atmen und dein Herz würde nicht einmal schlagen. Aber Gott sei Dank, dass Gott in uns das alles hineingelegt hat und deshalb, du weißt es, ich bin eine Kopie Gottes, ein Ableger Gottes, ein Ebenbild, sein Ebenbild. Und du bist ein Original und jetzt musst du an diesem Original arbeiten. Gott segnet, was aus dem Glauben kommt. Ein Zweifler denke nicht, dass er was bekommt. Und Glaube ist, so du mit dem Herzen glaubst und im Munde bekennst. Das ist Glaube. Herzenssache, Bekenntnis. Ist so wichtig, dass es aus deinem Herzen kommt. Aus einem reinen Herzen. Aus einem gesunden Herzen. Also ich meine gesund, geistlich gesund. Gott segnet uns, wenn bei uns das Reich Gottes an erster Stelle steht. Matthäus 6 habe ich euch gelesen. Wenn das Reich Gottes Priorität hat. Wenn wir uns für das Reich Gottes Zeit nehmen, zur Entwicklung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes muss entwickelt werden. Gott segnet uns, wenn wir uns in das Reich Gottes investieren. Und ich sage euch, Gott lässt sich nichts schenken. Wenn du dich ins Reich Gottes investierst, in welcher Form auch immer, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten und so weiter, da springt was raus. Als ich junger Prediger war und noch so nebenbei, also noch berufstätig und dann gepredigt habe, dann fragte mich einer meiner Kollegen, ja, was springt Ihnen dabei raus? Ich habe nicht einmal Gehalt bekommen, nicht einmal Spesen bekommen, sogar musste mein Telefon bezahlen, selbst und so weiter. Was springt dir dabei raus? Eigentlich menschlich und äußerlich ist mir nichts dabei rausgesprungen. Aber der innere Friede, das innere Glück und das Wohlgefühl, ich habe ein gutes Werk getan. Ich war nicht zufrieden mit meiner Händearbeit, was ich getan habe und das Geld, das ich verdient habe. Und ich habe im Akkord gearbeitet und habe nicht schlecht verdient. Aber das hat mich nicht befriedigt. Mich hat mehr befriedigt, eine Bibelstunde zu halten, mit meinen Geschwistern zu beten, Gott zu loben und zu preisen. Das hat mich mehr befriedigt, als Geld verdienen. Und irgendwo kam dann der Moment, Herr, ich möchte dir mehr tun, aber du siehst, ich muss wovon leben. Hilf mir dabei. Und dann kam nachher diese Führung Gottes. Weißt du, wenn wir uns ins Reich Gottes investieren, wird Gott Wege öffnen, dass wir für ihn mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und noch mehr tun können. Und plötzlich haben wir dann die Möglichkeiten, und wenn wir dann im Glauben gehen und nicht im Zweifel und einfach nicht schauen, was springt mir dabei raus, sondern einfach sagen, Herr, ich tue das für dich, egal, auch wenn ich Knäckebrot die ganze Zeit essen muss. Und ich habe es gegessen, ich weiß, und bin nicht verhungert. Und auch billig leben, mit einem Mark auskommen. Das geht oder es ging. Es gibt also, man kann auch günstiger einkaufen. Nein, ich diene dir, ich lasse mich nicht abhalten, deinen Willen zu tun, das, was mich befriedigt. Und wir sollten lernen, egal in welchem Prozess wir sind, wir sollten das tun, was uns befriedigt. Mehr befriedigt und noch mehr befriedigt und noch mehr befriedigt. Denn das ist, was Gott segnet. Und wir sind auf unserer Kommerzgesellschaft so angelegt, da muss alles geregelt sein vom Amtswegen und so weiter. Nein, diene Gott und nicht dem Amtswegen, sondern diene Gott vom Himmelswegen. Der Himmel will's, der Herr will's, der Herr bedarf seiner und löst den Esel, ob das jetzt passt einem oder nicht passt, ob das jetzt Diebstahl ist oder ja, was es auch immer sein mag, den Esel dazu lösen, damit Jesus in Jerusalem einzieht. Das war kein Diebstahl, das war eine Erlösung, denn diese Eselin, die war des Todes schuldig. Da hat jemand nur gewartet, bis jemand kommt und sie steinigt, denn sie hat einen Menschen umgebracht. Und deshalb war sie dort als Todeskandidat einfach angebunden. Und deshalb, die erste Erlösung, die der Herr Jesus vollbracht hat, hat er einem Tier vollbracht, eine Eselin. Und die kam und da läuft der junge Fohlen daneben. Und niemand hat sich getraut, dem jungen Eselchen die Mutti zu nehmen und zu steinigen. Aber die war des Todes schuldig, sie hat einen Menschen erschlagen. Nach der Bibel muss sie sterben. Aber da kommt der Herr Jesus, löst sie. Und der Herr weiß, wo Schuldige sind, wo Erlösung brauchen. Und das Tier war das erste Wesen, das erlöst wurde vom Herrn Jesus. Und da kommt unser Eselchen und der Herr reitet drauf, ganz glücklich, Hosianna, 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 und da legen sie doch noch Kleider und dann steigt es ganz, ganz drüber über Kleider von den Heiligen und Aposteln und Jüngern und so weiter, ganz begeistert. Guck mal, was, das ist Erlösung. Gott segnet, was nichts ist. Gott segnet, was die Welt abgestoßen hat. Gott segnet das, was verachtet ist. Das hat sie Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was etwas ist. Und ich könnte, wir können die Bibel durchgehen, wo wir wollen. Wir werden feststellen, Gott segnet das, was nichts ist. Todeskandidaten, Kriminelle, Außenseiter. So, das ist, was Gott segnet. Nicht, dass wir das fördern sollen, nein, aber für die ist Gott offen. Wenn sie, denn die wissen, die sind Sünder, die haben Gott nichts vorzuweisen. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich kann nicht so schön beten wie der schöne Pharisäer da, der da fastet, betet und so weiter. Gott segnet das, was ehrlich ist. Und der Zöllner war ehrlich, er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Mehr brauchst du gar nicht sagen zu Gott. Was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Gott segnet nur, wenn es gerecht ist, eine Sache. Und die Frage ist, ist es gerecht, wie du deinen Nachbar behandelst oder deinen Partner behandelst, deine Familie behandelst? Ist das gerecht? Und bete nicht um den Segen, Herr, segne meine Familie, wenn du sie nicht gerecht behandelst. Behandelst du deine Kollegen gerecht, dann kannst du Gott bitten, Herr, segne meine Kollegen. Aber wenn du sie nicht gerecht behandelst, kann Gott sie auch nicht gerecht behandeln. Immer wenn Jesus, wenn man von Jesus spricht, spricht man vom Reich Gottes, also dein Reich an erster Stelle. Jesus ist gekommen, um die Menschen für das Reich Gottes abzuholen. Also das Reich Gottes muss immer Zentrum sein. Jesus muss immer die Mitte sein in unserem Dings. Kann Jesus sich wohlfühlen? Oder geht er raus und er verlässt die ganze Bala und ganze Tamtam? Viele Menschen denken, wenn Jesus kommt, dann ist der Weltende. Nein, das ist der Weltanfang. Ende für diese Zivilisation, für diese ungerechte Welt, für dieses ungerechte System. Das ist das Ende, aber die Erlösung, wenn Jesus kommt, seine Macht kommt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, er bringt sein Reich in diese Welt, Gerechtigkeit. Und das Reich Gottes ist nicht Essen, Trinken und Jubilieren. Nein, das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Was ist Friede und Freude im Heiligen Geist? Es ist Harmonie. Da bist du nicht mehr neidisch auf deinen Nachbar, der mehr Suppe im Teller hat, was in der Urgemeinde der Fall war. Was segnet Gott? Gott segnet Dinge, wo er mitmachen kann, wo er eingeladen wird. Herr, mach du mit. Herr, hilf mir. Also wo wir hilfsbedürftig sind, wo wir nicht perfekt sind, wo wir wissen, wir schaffen es allein nicht, wo wir abhängig sind. Selig sind die geistlich Armen, nicht Blöden und nicht Dummen oder sonst irgendwie. Nein, geistlich Armen, die erkennen, also hier reicht mein Grips, hier reichen meine Fähigkeiten, hier reichen meine Talente nicht mehr hin. Herr, segne, Herr, hilf mir. Das ist, was Gott segnet. Reich Gottes ist da, wo man sich einbringt, aus Liebe, nur aus Liebe. Wir dienen Gott, wenn wir uns um die Armen kümmern, gerecht. Nicht nur, wenn wir immer selber den ersten Platz suchen, was kommt für mich am besten raus und so weiter. Gott segnet keine Kapitalisten und keine Materialisten und keine Egoisten. Gott segnet Menschen, die ein Herz für andere haben, ein Herz für Kinder, ein Herz für gebrochene Menschen, das geknickte Rohr, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und wir sollten ein Herz für andere Menschen haben. Gerecht sein. Und viele Christen sind nicht gerecht. Die sind gerechtfertigt, aber nachdem sie in der Weile gerechtfertigt worden sind, werden sie ungerecht. Sie haben es vergessen, dass sie auch mal Kinder waren, dass sie auch mal klein waren, dass sie auch mal Dummheiten gemacht haben, dass sie auch Fehler gemacht haben. Und weißt du, je länger du mit dem Heiland gehst, desto mehr legst du ab. Das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und so weiter. Aber viele vergessen, dass sie es früher mal alles gebraucht haben. Und auch mitgemacht haben, bis der Herr sie draufgestoßen hat, bis der Herr sie erlöst hat. Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Was Gerechtigkeit noch ist, finden wir in Matthäus 25. Und da sagt er, und das habt ihr mir getan. Wenn wir bereit sind, das Geringe zu tun, alles muss mal getan werden, irgendjemand muss da sein, wenn man bereit ist, die zweite, dritte, vierte, fünfte Geige zu spielen, im Orchester mitzuspielen, du gehst gar nicht mehr auf, du fällst gar nicht mehr auf. Weißt du, die erste Geige da vorne zu fiedeln, aber die letzte Geige, schlusslich zu sein. Gott segnet uns, wenn wir bereit sind, die zweite Meile zu gehen, zu warten, sich anzustellen. Und das ist, was Gott unterstützt. Er segnet uns, wenn wir auf ihn hören, was er sagt, und sagen, auch dann konsequent auch tun, was er uns sagt. Dass wir ihn wichtig nehmen, den anderen wichtig nehmen und sich selbst wichtig nehmen. Diese drei Dinge müssen wir wichtig nehmen. Ihn wichtig nehmen, den anderen wichtig nehmen und dann sich selbst wichtig nehmen. Die meisten Leute nehmen Gott wichtig oder viele nehmen den anderen wichtig, aber sie nehmen sich selbst nicht wichtig. Und andere natürlich überbetonen oder übertreiben, sie nehmen sich selbst wichtig und die anderen nehmen sie nicht wichtig und Gott schon gar nicht. Gott segnet uns, wenn wir ihm wirklich dienen und wie diene ich Gott wirklich, nicht indem ich hier vorne stehe, sondern ich diene Gott wirklich, wenn ich demütig bin, wenn ich mich unterordne ihm. Der Jude sagt, wir Juden beugen unsere Knie vor Gott und vor sonst niemand. Wir sollten demütig sein vor Gott. Herr, dir zuliebe mache ich, was ich mache, mache ich nur dir zuliebe. Ich würde denen nicht helfen, ich würde nicht zu denen hingehen, ich würde sie nicht ermutigen, ich würde ihnen nichts geben, aber dir, aus Liebe zu dir mache ich das alles. Aus Liebe dem Geringsten gegenüber. Das ist dieser Wunsch, Geringsten zu dienen. Die sind nicht wert. Aber was ihr dennoch getan habt, aus Liebe zu diesen Geringsten, habt ihr mir getan. Gott segnet uns, wenn wir dankbar sind. Alles, was mit Danksagung empfangen wird. Ja, danke. Danke, danke, dass ich das tun darf. Das ist, was Gott unterstützt und fordert. Alles, was mit Danksagung empfangen wird. Gott segnet nicht den Undankbaren. Meine Bibel sagt, dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Die Frage ist jetzt, wie sind meine Motive? Die ganze Arbeit, die ich tue, steht und fällt mit der Motivation, die ich in mir habe. Warum tue ich das, was ich tue? Gibt es einige Gründe? Was treibt mich an? Ist es vielleicht Neid? Denen werde ich zeigen. Denen werde ich zeigen. Ja, vieles ist so, also ich will mich irgendwie revanchieren. Hass oder Bitterkeit, Wut. Also Hass, Wut und Bitterkeit können Motoren sein, können Antriebskraft sein, aber das sind teuflische Antriebskräfte. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Angst und Zweifel kann so etwas sein, was mich antreibt. Oder ich lasse nicht, dass sie so ein schlechtes Bild von mir haben, als sie sich behaupten. Also, dass die Leute einen guten Eindruck haben. Ich tue das nur deswegen, damit die Leute einen guten Eindruck von mir haben. Falsche Motivation. Oder damit ich ihre Zuneigung und ihre Sympathie haben, damit sie mir applaudieren und zujubeln und so weiter. Und Gefälligkeit, ich sage euch eines, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, vergiss das alles. Warum tue ich, was ich tue? Was sind meine Motive? Die Frage, warum gehst du zum Gottesdienst? Warum bist du heute Nachmittag hierher gekommen? Nur um gesehen zu werden, dass ich sage, Schwester, schön, dass du da bist, Bruder, schön, dass du da bist. Schon lange nicht mehr gesehen. Bist du hier, um Geschäfte zu machen? Um jemanden kennenzulernen, einzuladen? Oder weil du Angst hast, allein zu sein, weil bei dir spukt es vielleicht zu Hause? Oder weil du nicht weißt, wo du hingehen solltest, keine Arbeit hast, einfach hier ist eine warme Stube. Oder weil du dich hier profilieren könntest, du was bringen könntest, dein soziales Image ein bisschen aufbessern und aufarbeiten könntest. Oder weil du hier akzeptiert wirst, für vollgenommen wirst. Warum bist du hier? Sei doch ganz ehrlich, beantworte Gott gegenüber diese Frage. Tust du, was du tust, nur um Anerkennung zu bekommen? Oder dienst du Gott, auch wenn du Schimpf und Schande bekommst? Und die Sache ist, dienst du Gott, auch wenn du Schimpf und Schande bekommst? Dann dienst du Gott richtig, wenn du Schimpf und Schande einstecken kannst. Hörst du dem Wort Gottes nur zu, solange es dir nur passt? Solange es so schmeichelt, ach, mein liebes, süßes Kindlein, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Oder dienst du Gott, wenn du die Wahrheit hörst und nicht schmeckt? Oder dienst du Gott, solange man dich streichelt? Oder hörst du auch weiter, wenn es unbequeme Wahrheiten kommen und dir nicht passt? Die meisten Leute vertragen heute keine Wahrheit mehr. Leider. Sind verwöhnt, Feinschmecker. Sie sind nicht mehr gewöhnt, Kritik anzuhören und Kritik zu vertragen. Sie sind auch nicht mal bereit zu diskutieren, pro und contra. Und deshalb können sie auch keine Entscheidung treffen. Und wer Gott dienen will, Gott testet. Das ist diese Führerscheinprüfung. Gott testet zuerst einmal, wie gehst du mit Kritik um? Oder erlaubt Schimpf und Schande. Er testet dich mit Hohn und Spott. Er testet dich mit Dank und Undank. Da kriegst du erstmal Dankeschön und du, von der anderen Seite kriegst du Undank. Wie vereinbart sich das alles? Er testet dich mit Lob und mit Verachtung. Und wenn du starke Persönlichkeit werden möchtest und werden möchtest durch die Gnade Gottes, musst du beides verkraften. Du hast zwei Schultern. Geistliches Gleichgewicht bekommen. Er testet dich mit Erfolg und er testet dich mit Versagen. Andreas Wecker erzählt, sein dunkelster Punkt in seinem Leben war, als er nach Hause kam und versagt hatte, da war nicht einmal sein Vater auf dem Bahnhof, ihn vom Bahnhof abzuholen. Aber sonst mit Pauken und Trompeten. Du siehst, so ist die Welt. Er testet dich mit Höhen und dann Tiefen. Er testet dich. Wie reagierst du darauf? Und das ist, was Gott sehen will bei deiner Führerscheinprüfung. Kannst du da einparken oder nicht? Kannst du sagen, Herr, ich schaff's mit deiner Hilfe gleich auf Anhieb? Oder musst du 3-4 Mal versuchen, bis du da reinkommst? Gott achtet auf deine Reaktion, die ist nämlich sehr wichtig. Gott ist nicht richtig wichtig, wie du das machst, sondern wie reagierst du auf Lob und Kritik und Dank und Undank und Schimpf und Schande. Ob du da still bleibst oder gleich aus dem Häuschen gehst und alles hinschmeißt und abhaust und sagst auf Wiedersehen. Oder ob du sagst, morgen, ich streng mich, ich mache morgen besser, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Ob du weiter freundlich lächelst oder in deine Kammer gehst und heulst und sagst, nein, um Himmels Willen, wo bin ich hingeraten, was ist passiert? Ob du zürnst oder murrst oder sagst, danke Herr. Deine Reaktion, und das ist die Qualität, die Gott sucht für deinen Führerschein, sonst fährst du durch, die meisten fallen ja ständig durch, weil sie nicht sich im richtigen Moment richtig verhalten. Gott erlaubt Dinge in deinem Leben. Und weißt du, wie er dich testet? Nicht mit dem Positiven. Bei meinem Führerschein muss ich noch eines sagen. Ich habe noch ein paar Stunden dazugehängt. Eigentlich sagt der Fahrschullehrer, jetzt könntest du in die Prüfung gehen, aber irgendwie habe ich jemanden Vorfahrt geschnitten. Und es gab beinahe eine Karambolage. Und wenn der Fahrschullehrer nicht sofort auf die Bremse gedrückt hätte und ich gegen die Scheibe fliege, hätte ich einen schweren Unfall gebaut. Und da habe ich gesagt, bitte lassen Sie mich noch ein paar Stunden fahren. Ich möchte also noch weiter üben, ich bin noch nicht so weit. Und der war so geduldig, hat noch 3 Stunden angehängt, dass ich noch ein bisschen üben konnte. Und ganz besonders, ich möchte diese schwierigen Stellen, schicken Sie mich an den schwierigsten Stellen, damit ich lerne, da richtig Vorfahrt zu, ich habe mit der Vorfahrt beachten, Schwierigkeiten gehabt. Wer von rechts kommt und so weiter, da nicht aufgepasst. Und weißt du, was er gemacht hat? Die nächsten 3 Stunden bin ich Straßen gefahren, wo ich immer die Vorfahrt beachten musste. Das Einparken ging bei mir wunderbar, vorwärts und rückwärts, aber Vorfahrt beachten. Das ist unser Problem. Niemand greift in ein fremdes Amt. Und so vieles andere, was so geht, also was segnet Gott? Vorfahrt beachten. Wie oft kracht es in christlichen Kreisen und so weiter, weil da die Vorfahrt nicht beachtet wird. Gott achtet darauf. Und nichts ist für deine Seele, jetzt halte ich fest, jetzt muss ich die Wahrheit sagen, ihr habt es vom Herrn empfangen. Das ist also diese Impulse, die ich bekomme, die gebe ich von Gott euch weiter. Ich habe selber gelernt oder muss noch lernen manches und manches habe ich schon hinter mir, nicht alles, aber vieles und es hilft mir und ich möchte das, was Gott mir jetzt für diese Stunde gegeben hat, euch einfach weitergeben. Nichts ist so heilsam für deine und auch meine Seele wie das Negative. Ich weiß nicht, ob du da Amen sagen kannst, aber es ist okay. Hier kann Gott dich messen an dem Negativen, wie du da reagierst. Da wiegt er dich. Bringst du was auf die Waage oder nicht? Das Negative ist die Waage für deine Seele. Anders kann man die Seele gar nicht wiegen. Wie reagiert er jetzt? Bei Lob, also beim Lob muss mich niemand erklären, wie man lobt. Und Gott und so weiter. Also wenn ich gelobt werde, also es tut meiner Seele so gut. Oh, du glaubst gar nicht, das läuft wie das Öl darunter. Oh, das ist wie Balsam. Aber wenn mich jemand kritisiert, und ich werde genug kritisiert, und wie geht man mit Kritik um? Ist man da auch so lax? Oder wie verhält man sich mit Kritik? So, das Negative ist die Wiege für die Seele, die Waage, nicht die Wiege, die Waage. Wie reagierst du, wenn man dich ins Gefängnis steckt? Paulus und Silas, denk dort in Philippi. Wie reagierst du, wenn man dich in die Löwengrube wirft und dich mit der Löwengrube droht? Sei schon das Drohen. Morgen kommt dein Kopf, Elia. Und so, wie reagiere ich, wenn mir mit dem Feuerofen gedroht wird oder in dem Feuerofen sogar noch steckt und der ist noch 7-mal heißer? Gott stellt niemand ein, der nicht die Prüfungen bei ihm besteht. Weißt du, so viele Christen beten, Herr, zeig, was meine Berufung ist. Du solltest aufhören, um deine Berufung zu bitten. Du kriegst keine Berufung, es sei denn, du bewährst dich. Gott stellt nur Bewährte ein, die die Prüfung bestanden haben. Nachdem die Motive geprüft worden sind, nachdem Gott meine Motivation, meine Emotionen durchschaut hat. Aha, der reagiert so. Und wir müssen manchmal zweimal so Prüfung machen. Gott will auf Nummer sicher gehen. Gott schaut auf deine Emotionen, wenn etwas Negatives geschieht. Wie reagiert er jetzt? Steht er immer noch da, Kopf hoch? Oder sinkt er im Boden zusammen? Was macht er? Ob du gleich nach Rache und Vergeltung schreist, Herr, vergelt ihnen, ihr Blut komme auf ihr Haupt. Was machst du? Oder ob du vergeben kannst, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ob du nachträglich bist, kleinkariert oder großzügig, mit welchem Maß du die Sache misst und beurteilst. Gott prüft, und in meiner Bibel steht es, Herz und Nieren. Herz ist Sitz der Gedanken, Nieren Sitz der Gefühle. Und er prüft noch andere Sachen auch, Leber und Galle auch. Hebräer Kapitel 10, Vers 35, wenn sie fallen, Gott fällt nicht. Gott schaut zu und Gott hilft uns wieder auf. Bei Gott kommt auf dein Verhältnis zu ihm an. Wie stehst du zu ihm? Und das ist, worauf Gott Wert legt und darauf achtet. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Sag deinem Gott ab. Das ist, was der Teufel möchte erreichen. Aber Gott will sehen, jetzt kommen Schwierigkeiten, jetzt werden die Gebete nicht erhört. Jetzt betet er schon Wochen, Monate, Jahre lang um die Heilung und immer passiert noch nichts. Und immer noch krank. Im Gegenteil, ist es noch schlimmer wie vorher. Was machst du, wenn es schlimmer wird wie vorher? Sag doch deinem Gott ab. Und Gott testet und der Teufel reibt sich die Hände und sagt, jetzt gucken wir mal, wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Siehst du Gott? Und Gott testet dich, hältst du da durch? Und das Gebet Elias, und wir haben nur das Gebet des Gerechten vermag viel, im Original heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Ein Mensch, der durch die Hölle gegangen ist, kann auch den Himmel betreten, der weiß, wie der Himmel aussieht, und hat nur eine Sehnsucht, Himmel und sonst nichts. Die Hölle reicht mir. Gott schaut auf deine Standfestigkeit. In der Endzeit heißt es, und die Menschen werden fluchen. Gott fluchen. Warum? Wo ist jetzt Gott? Warum hilft er nicht? Guck mal, wir müssen unser Haus verkaufen, wir müssen unser Auto verkaufen, wir sind arbeitslos. Wie viele Banker? Nur als Beispiel, jetzt in den USA und auch bei uns jetzt demnächst in Bayern 5.000 Banker verlieren die Arbeitsstelle. Und das geht jetzt alles Kurzarbeit. Herr, wo ist dein Segen? Wir sind doch treu, wir waren fleißig. Was wird jetzt daraus? Und Menschen werden fluchen, mehr als je zuvor. Kriminalität wird zunehmen, das Böse wird zunehmen, das hat Gott mir gezeigt. Es wird schlimmer sein und die Menschen werden fluchen und die Schuld Gottes in die Schuhe schieben. Gott, warum lässt du das alles zu? Natürlich eine andere Frage, aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und wir sagen, Herr, ich weiß, du bist gerecht. Und du gibst den Menschen all das, was sie verdient haben. Nicht mehr und nicht weniger, kein Cent mehr. Und kein Cent weniger. Gott schaut auf dein Stehvermögen, auf deine Treue. Wie wird deine Treue sein? Weißt du, wenn wir zu Gott kommen, habe ich es gemacht für mich, kannst ja auch was anderes machen, habe ich Gott gesagt, Herr, ich bleibe bei dir in guten und schlechten Tagen. Ich bleibe bei dir in guten und schlechten Tagen. Also ich werde dir dienen, wenn es mir gut geht, und ich werde dir dienen, auch wenn es mir schlecht geht. Und ich habe mir schon vorgestellt, wenn ich im Rollstuhl kommen werde, werde ich hier im Rollstuhl predigen. Kein Problem. Ich habe in Jugoslawien einen Bruder gehabt und der war unheimlich ein Segen für Gott und so weiter. Er hat Gott im Rollstuhl gedient und ganz Gott im Rollstuhl dienen. Ein Heilungsprediger in Süddeutschland, in Möcklingen, Vater Stanger, der war im Rollstuhl und hat Hunderte geheilt. Hände auf, ich selbst kam nicht aus dem Rollstuhl raus. Weißt du, das ist nur das Äußere. Das Äußere spielt keine große Rolle. Paulus hat auch seine Probleme gehabt. Das Innere ist wichtig. Der Glaube an Gott. Und deshalb, ich diene Gott in schlechten und in guten Tagen. In guten und in schlechten. Schlechten und guten. Also am Sonntag und am Werktag. Gott segne die Treuen. Und ich sage dir auch, warum. Denn die Treue ist bei Gott ganz groß. Auf das achtet er. Den Bund halten, den er mit uns geschlossen hat. Und legt großen Wert, dass wir regelmäßig beten, regelmäßig in Gottesdienst gehen, ihn regelmäßig anschauen, vor Augen stellen. Ihn regelmäßig lieben und Liebe üben. Dieses regelmäßig ist, was uns nach vorne bringt. Gott segnet Menschen, die gelernt haben, allein zu Gott zu halten und zu Gott zu stehen. sich an Gott zu orientieren und nicht an andere. Was macht der wieder? Du sollst aufhören, auf den zu schauen, was vor dir dein Vordermann da ist. Du kannst leicht in die Irre gehen. Du musst auf den Herrn schauen, auf dein Herz. Gott segnet die, die original geblieben sind, wahrhaftig geblieben sind. Und Gott gibt dir seine Unterstützung, dein Führerschein, wenn du dich bewährt hast. Dann kriegst du ausgehändigt, was für ein Tag das war. Oh, das war für mich Festtag. Ich habe zuerst mal vor meiner Prüfung Baldrian getrunken, weil ich Bammel hatte. Und dann kam ein Fahrschulprüfer, da hat gleich der andere gesagt, der lässt alle durchfallen, dass wir den heute gekriegt haben. Und ich war schon dreiviertel Christ, aber noch kein ganzer Christ. Habe ich gebetet, aber ich habe gedacht, Baldrian hilft auch. Und dann kam ich rein und nach kurzer Zeit sagte, fahren Sie dorthin, wo wir hergekommen sind. Und dann bin ich ausgestiegen, nach 20 Minuten habe ich meinen Führerschein gehabt. So wünsche ich Ihnen gute Fahrt. Die Prüfung bestehen. Geschwister, das ist, worauf es ankommt, die Prüfungen des Lebens zu bestehen. Und dann wirst du eingestellt, befördert. Erreichst du deine Bestimmung, die Gott für dein Leben vorgesehen hat? Gott kann niemanden gebrauchen, der, als du ihm aus der Schule gelaufen ist, die Schule geschwänzt hat oder den Unterrichtsstoff versäumt hat und sagt, das brauche ich nicht. Ich habe auf meinen Vater mich aufgeregt. Mein Vater sagte, du musst Musik studieren. Mein Vater hat im Theater in Memel gespielt, Mandoline und Banjo und so lauter Klimperles Instrumente und hat gerne gespielt und gesagt, Musik ist so wichtig. Und bei uns zu Hause wurde musiziert von morgens bis abends, Mundharmonik und alles, was man so in die Hände kriegen konnte, alle Musik gemacht und habe ich gesagt, Vati, und der schickte mich dann zur Musikschule, Akkordeon und sowas. Ich habe gesagt, Vati, muss nur lesen und schreiben können im Leben, das ist wichtig. Aber ich bin nachher, wo ich Prediger wurde, ich war so dankbar, dass ich auch Musik gelernt habe und vieles andere, was ich nicht lernen wollte, lernen durfte. Ich musste alles Mögliche machen, ich musste Pferde einspannen, Pferde dressieren. Das war so meine Hauptaufgabe, solange wir so im Gestüt waren, dann musste ich mithelfen. Mein Vater hat gesagt, du musst arbeiten lernen. Ich musste auf dem Acker neben meinem Vater im Flug hinterherlaufen und dann sagte so, und jetzt laufe ich hinter dir her und jetzt wirst du pflügen und achte ganz genau, dass du richtig pflügst. Und heute bin ich so dankbar, ich könnte in den Dschungel gehen und könnte Dschungel roden. Ich bin dankbar, dass ich alles gelernt habe. Mein Vater hat Kamine gesetzt und Kachelöfen gebaut und mein Vater sogar Toiletten ausgefahren, das musste ich auch, dieses Gestank mir anriechen. Und ich dachte, weißt du, du musst arbeiten lernen. Nach der Schule, ich wollte spielen gehen, aber für mich gab es keine Möglichkeit zum Spielen oder kaum. Du musst arbeiten lernen. Und ich bin froh, so Allround-Mensch geworden zu sein. Und Gott will aus uns Allround-Menschen machen, die alles können. Und nachher, wo ich Prediger und Pastor wurde, was glaubst du, was ich alles da gebraucht habe? Ich musste tapezieren und musste Teppichboden legen. Ich musste Einfälle haben, alle möglichen elektrischen und alle Bereiche des Lebens. Aber ich war so froh, dass ich von Kleinern angehalten worden. Und sag nie, nie, hat mein Vater gesagt, du kannst es, wenn du willst. Du kannst es, wenn du willst. Meistens wollte ich nicht. Das war das. Aber du kannst es, wenn du willst. Und das weiß ich heute noch. Du kannst es. Und trau dir was zu. Wenn du Angst hast, du kannst es. Als wir dann hier im Bayerischen Wald mit Kühe gepflügt haben, habe ich gesagt, Vati, mit Pferde kann ich umgehen, aber mit Kühe, die Kühe sind für Milch da, aber nicht zum Pflügen oder was sonst, also auf Land. Okay, du kannst es. Und Gott segnet, wenn du dich bewährst. Und das kannst du später gebrauchen, wenn wir in der Gnade Gottes wachsen und sagen, das brauche ich nicht. Jesus hat auch gebraucht als Zimmermann. Denn er sagt, ich muss zu meinem Vater zurück und ich muss euch eine Wohnung vorbereiten. Das hat er beim Josef zu Hause gelernt. Eine schöne Wohnung dir zu machen. Gott will ausgebildete Mitarbeiter haben, die nicht nur ein Bibelwissen haben, sondern die in Liebe ausgebildet sind. In Liebe ausgebildet sind. Weißt du, Herzensbildung ist wichtiger als Kopfbildung. Viele Leute sind mit dem Kopf ausgebildet, aber nicht mit dem Herzen. Und Herzensbildung ist, dass du Menschen vergibst, liebst, großzügig ihnen gegenüber bist, nicht kleinkariert und pharisäerisch. Wenn der liebe Gott mit dir so pharisäisch wäre, wie du mit manchen anderen Leuten bist, dann gute Nacht. Gott will, dass wir großzügig sind. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen. Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Herzensbildung ist sehr wichtig. Und das ist wichtiger wie beten und singen. Herzensbildung, Herzensqualität, Charakter haben. Und Gott will die Treue, dass die ausgebildet und ausgeprägt wird. Die Zuverlässigkeit, dass die anderen sich auf dich verlassen können und du dich auf den anderen verlassen kannst. Und Gott sich auf dich verlassen kann. Stell mal vor, jetzt wenn hier niemand aufschließt, steht ihr vor verschlossenen Türen. Ich komme erst kurz davor zum Gottesdienst. Aber wie wichtig schon so die kleinen Dienste des Aufschließens und Zuschließens sind, ist. Und vieles andere mehr. Weißt du, das ist die, was Gott segnet, die Treue. Ich habe euch am Sonntag von diesem blinden Biathlon-Sportlern erzählt, die für die Paralympik studieren. Weißt du, der Blinde muss auf das Wort hören, auf das Wort gehorchen, was der Mentor sagt. Und er muss schießen, obwohl er nichts sieht beim Biathlon. Und wir haben einige Goldmedaillengewinner, die hier Goldmedaillen in der Winterolympiade gewonnen haben, als Blinde. Das kannst du gar nicht vorstellen. Aber die lernen Gehorsam und den absoluten Gehorsam. Und Gott fördert dich, wenn du absolut gehorchst. Absolut Gott gehorchen. Ungläubig werden das nie fassen. Blind, und jetzt sage ich etwas, was vielleicht für manche Ohren nicht so passt, blind Gott vertrauen. Wenn er sagt, schieß, du siehst nicht. Dieser blinde Biathlon-Sportler sieht nicht, wo er sein Gewehr richtet, aber der Mentor sagt, welche Position, in welcher Haltung er das machen soll und sagt ganz klar per Kopfhörer, schieß. Und du musst gehorchen, dem Wort gehorchen. Gott dem Wort entsprechend gehorchen, was er sagt. Und dann hast du Gottes Unterstützung. Dann hast du, hast du den Sieg auf deiner Seite, dann ist er sicher. Petrus sagt, auf dein Wort hin. Das passt uns nicht. Das, was Gott uns sagt, passt uns nicht. Jetzt um diese Mittagszeit, da machen sie alles Siesta und da soll ich rausgehen und fischen? Nein. Aber auf dein Wort hin. Du siehst, was dann passiert, wenn du Gott gehorchst. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diese blinde Biathlon-Sportler. Nur Kopfhörer und dann Skilaufen, Slalomlaufen und so weiter. Alles als Blinde. Das musst du vorstellen, wie schwer dem ist. Und das ist, kannst du auch sehen, auch wie schwer es uns ist, blind zu gehorchen dem Vordermann, der vor uns ist. Und Gott ist unser Vordermann. 3 Meter vor uns und dann sagt er links, rechts, geradeaus. Jetzt vorsichtig, stramm stehen, Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Alles, was die Anweisungen je bei diesem Sport sind. Und die sind aufeinander eingespielt. Gott segnet das, was wir tun, in Zusammenarbeit mit ihm. In einem absoluten Gehorsam, da gibt es keinen Platz für Gefühl. Ich fühle, nein, du musst das tun, was der dir sagt, egal was du fühlst. Egal was du fühlst. Du bereitest dich auf deine eigentliche Karriere vor im Himmel. Hier ist Führerscheinprüfung, hier ist Fahrschule. Aber das Eigentliche ist, du trainierst ja für oben. Dort möchtest du einen Cadillac fahren. Dort willst du richtig Gott dienen. Dort willst du dein Ziel verwirklichen. Unsere wahre Verwirklichung kommt erst. Die haben wir noch nicht. Die schönsten, besten Jahre, das beste Stück unseres Lebens liegt ja noch vor uns. Die größte Phase, die herrlichste Phase liegt ja noch vor uns. Und wir trainieren hier jetzt für dieses Leben. Du hast dein Auto in der Garage, aber du hast noch keinen Führerschein. Ich will das nur sagen, wie oft stand ich da, mein Auto poliert. So habe ich mein Auto, die Autos nie in meinem Leben mehr gehalten. Immer gestreichelt, immer gewachst. Obwohl er nie draußen war, das Auto, aber immer gewachst, damit es ja nicht rostet. Und so weiter. Weißt du, du freust dich an deiner Seligkeit. Und du darfst erst fahren, wenn du Führerschein hast. Und dann bin ich gleich die Autobahn gefahren und da richtig ausgefahren und gleich, oh, ganze Stücke fahren. Benzin war damals noch so billig für 50 Pfennig, da konnte ich noch weit fahren. Führerschein. Hast du die Prüfung bestanden in deinem Leben? Bestehst du die Prüfungen? Der Weg ist manchmal sehr lang. Lass mich ganz schnell sehen noch und noch ganz kurz aufzeigen, was Gott segnet und fördert. Gott segnet, wenn du gibst, nicht wenn du nimmst. Gib und es wird dir gegeben werden. Was verdient Gottes Unterstützung? Und das uns alles zusammengefasst, erstmal ganz groß, alles, was vom Herzen kommt. Gott segnet den Ehrlichen, nicht den Hinterhältigen, den Falschen und so weiter. Gott segnet, wenn du glaubwürdig bist. Auch wenn du nicht alles verstehst, aber du bist ehrlich und Ehrlichkeit ist, was Gottes Segen hat. Nicht das Frömmelnde, sondern das Ehrliche. Gott segnet keine Verbrecher, keinen Betrüger, keine Unanständigen und Unverschämten. Gott segnet nicht die Unausgeglichenen. Weißt du, du musst erst mal innerlich ausgeglichen sein. Nicht himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Immer konstant und kontinuierlich. nicht nach der Stimmung gehen. Wenn ich nach der Stimmung gehen würde, würde ich am liebsten heute im Bett liegen bleiben. Nur als Beispiel. Würde bei dem Wetter nicht rausgehen, nicht einmal meinen Hund ausführen, wenn ich einen hätte. Du siehst also, ausgeglichen, Gott segnet nicht Unentschiedene. Du musst dich entscheiden, so oder so. Beides ist falsch und beides ist richtig. Und du musst die Entscheidung treffen und zu dem stehen. Gott segnet, wenn du zu seinem Wort stehst. Gott segnet nicht die Unbelehrbaren, die sich nicht sagen lassen. Also was fördert Gott? Du musst dich also schon sagen lassen. Weißt du, Gott schaut dich an. Bevor er dich weiter fördert, nimmst du die Lehre an oder nimmst du die Lehre nicht an? Deshalb kannst du sein Nachfolger sein oder nicht. Willst du, Jesus nimmt keinen Bock, also keinen Stur und keinen Unbelehrbar in seine Nachfolger. Er will, schaut, lernt er, ist er bereit, Rat anzunehmen? Wie reagierst du, wenn dich jemand einen guten Rat, einen guten Tipp gibt? Gott segnet nicht den Unbeweglichen. Beim Heilen musst du beweglich sein, flexibel. Da musst du da und da, plötzlich kommt etwas in die Quere und der Herr, beim Herrn Jesus passiert immer alles unerwartet. Was nicht geplant. Gott segnet nur das, was aus seiner Produktion kommt, aus seiner Werkstatt, seiner Sammlung, das auf seinem Boden gewachsen ist. Jesus sagt einmal, es wird alles ausgerissen werden, was mein Vater nicht gepflanzt hat. Auch die Menschen, die Gott nicht gepflanzt hat, die bleiben kurze Zeit und dann sind sie ausgerissen woanders und vielleicht verwelken sie. Gott segnet keine Ausbeutung, weder bei dir, noch bei anderen, noch bei Gott. Ausbeuten, dass wir es immer haben wollen, nein, dienen und geben. Gott segnet niemand, der die Armen betrügt. Und ich denke, in unserer Gesellschaft ist so eine große Sünde. Gott möge es helfen. Deshalb geht es uns Deutschen so schlecht. Diese 1-Euro-Jobs. Weißt du, Leute sind qualifiziert, die können einiges machen, aber die werden da einfach eingesteckt in 1 Euro. Ausbeutung der Armen. Lies, was Amos, der Prophet Amos sagt, das ist ja schauderlich. Ihr betrügt den Arbeiter um ihr Lohn. Der muss genauso viel arbeiten wie der andere oder muss genauso die dreckige Arbeit machen, vielleicht noch die dreckigere Arbeit. Was bleibt bei dem Armen und so weiter. Aber Gott segnet den Armen. Vergiss es auch wenn du es so nimmst, wie es in unserer Gesellschaft passiert. Die Armen werden von Gott privilegiert behandelt oder besonders behandelt. Ich denke nur, was vom Tempel in Jerusalem, was heute noch steht, ist die Klagemauer. Die Klagemauer steht bis heute noch in Jerusalem. Und die Klagemauer wurde, wenn du Nehemia liest, wurde ausschließlich von den armen Leuten gebaut. Die armen Leute haben selbst nichts gehabt und die haben das bisschen, was sie hatten, für den Bau des Tempels damals verwendet. Und die Klagemauer steht heute, bis heute noch. Als Titus die Stadt einnahm, sah ein Engel über die Mauer stehen. Deshalb hat er die Klagemauer nicht niedergerissen. Das ist das einzige Stück, was vom Tempel steht, obwohl Jesus den Fluch ausgesprochen hat, über das Haus wird brach liegen, da wird kein Stein auf den anderen stehen, aber der Tempel. Die Westmauer, die steht bis heute, weil die Armen es gebaut haben. Mit Tränen haben sie gebaut. Das war ihr letztes, sie haben ihren Mund abgespart, ihren Kindern, ihrer Familie abgespart. Und das haben sie für den Bau des Tempels gegeben. Gott ehrt das Schärflein der Witwe. Gott ehrt das Schärflein der Witwe des Armen. Und dann der General, der den Befehl gab, das so erzählt Flavius und die Legenden, erzählt der General, der den Befehl gab, den Tempel niederreißen und auch die Mauer niederreißen, sein Arm ist steif geworden. Und er hat seine Hand nicht mehr zurückgezogen. Und als er sagte, nein, lass die Mauer stehen, konnte er wieder seinen Arm bewegen. Also es sind merkwürdige Zeichen passiert, weil Gott über das Vermögen der Armen wacht. Und Gott sieht auch, was die Armen geleistet haben, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, die sollten silberne und goldene Gefäße bekommen. Gott hat sie entschädigt auf seine Art und Weise, anders als man dachte. Aber wie gesagt, die Armen sind die Betrogenen in unserer Gesellschaft. Und Gott segnet die Armen. Und Gott fördert die Armen. Und wenn du sagst, gut, ich mache es um Jesu Willen, ich habe eine Berufung, ich habe einen Auftrag und ich lasse mich von diesem Auftrag nicht abhalten. Und ich diene aus Liebe, aus Liebe. Und nicht wegen Geld. So viele Menschen sind Prediger oder Missionare oder Evangelisten geworden, nur um Geldes wegen, weil es leichte Arbeit ist, man redet, man kann mit Schnattern sein Geld verdienen. Mache ich natürlich nicht. Verdiene ich nicht mein Geld mit Schnattern allein. Aber ich sage es da nur. Ich will, als unser erstes Kind, wir haben uns gesagt, wenn wir das erste Kind kommen, wir nennen es Lilian. Wir haben da, also wenn es Mädchen ist, weil wir eine Frau so begeistert waren, wir haben sie kennengelernt, kurz noch bevor sie heimging, Lilian Trescher, eine Missionarin, Waisenmutter von Nil, die dort Tausende von Kindern aufgenommen hat. Und eines ihrer prominentesten Kinder war Mubarak, der ägyptische Ministerpräsident. Der war auch in ihrem Heim, Mutter am Nil. Aber keiner wollte dieses Mädchen. Sie hatte keine Ausbildung, sie war keine Krankenschwester, sie hatte kein Geld, keine Lobby. Niemand wollte dieses Kind gebrauchen und mitnehmen. Und dann hörte sie, ein Missionar geht nach Kairo. Und dann, sie hat einen Ruf für Ägypten gehabt, für Kairo. Und dann hört sie Kairo, hält sich an den Menschen, an den Missionar, kann ich mitgehen. Sagt er, wissen Sie, ich kann Sie nicht mitnehmen. Weißt du, ich kann das Mädel, sie war 17, 18 Jahre alt, ich kann dich nicht mitnehmen. Dann sagt er, nimm mich als Au-pair-Mädchen für deine Kinder, ich nehme mit. Und okay, gut, als Au-pair-Mädchen kannst du mitgehen. Ist mitgegangen als Au-pair-Mädchen. Kurze Zeit in Kairo geht sie über die Straßen, sieht so ein Straßenkind, nimmt mit nach Hause, bringt in dieses vornehme Missionarshaushalt. Und der Missionar sagt, was bringen Sie mir für hierher? Und so weiter. Er sagt, das Kind hat geweint, hat keine Mutter, niemand, ich habe mitgenommen. Er sagt, dann gehst du mit dem Kind auch raus. Der Missionar hat sie rausgeschmissen auf die Straße, war sie jetzt endlich auf der Straße. Und so fing Lillian Trescher auf der Straße die Kinder zu sammeln, die Straßenkinder. Und es ist, sie hat über 1000 Kinder am Schluss gehabt. Mutter am Nil, also diese Waisenmutter, und Gott hat sie durchgebracht. Weißt du, wenn du eine Liebe hast, wo die Liebe ist, die Liebe macht erfinderisch, die Liebe öffnet Türen, die Liebe macht dich bekannt. Weißt du, plötzlich sprechen sie, und dann hat sie eines Tages nichts mehr zu essen gehabt, das war der Suezkrieg, die Suezkrise, hat sie nichts mehr zu essen gehabt, und dann saß sie da, und das war sehr begreifend. Ergreifend, so wie Georg Müller, die Geschichte ist ähnlich. Und sie hat wahrscheinlich auch Georg Müller als Vorbild gehabt, aus Bristol, den Waisenvater. Und dann betet sie vor leeren Tellern, fast 1000 Kinder vor leeren Tellern betet sie und sagt, Kinder, wir werden nicht hungern, der liebe Gott wird uns versorgen. Und dann haben sie beim Beten, singen sie noch ein paar Chorusse und sie hält einfach die Sache ein bisschen, damit es länger wird. Und plötzlich kommt ein Militär-Jeep vorgefahren, springt ein Mann raus und sagt, wir suchen Frau Trescher, wo ist die Frau Trescher hier? Und dann finden sie, sagen sie, hören Sie, wir haben da ein ganzes Schiff im Suezkanal, ein englisches Schiff, das ist vollgeladen mit Lebensmitteln. Gucken Sie, dass Sie Ihre Jungs aktiv machen. Alles, was Sie tragen, alles, was auf dem Schiff ist, gehört euch. Nimmt alles, damit das Schiff entladen wird. Sonst verdirbt die ganze Nahrung. Und Sie haben für den Rest der Suezkrise Nahrung in Hülle und Fülle gehabt. Und du siehst, wie Gott versorgt. Gott ist treu, wenn du Gott treu bist. Gott unterstützt die Treuen. Die Treuen unterstützt er. Und es ist so wichtig, sei treu im Kleinen. Sei treu, ob du was siehst oder nicht siehst. Sei treu, ob du was erlebst oder nichts erlebst. Einfach Gott treu sein. Auch wenn der Teller leer ist, musst du vorstellen, Lob und Dank, vielleicht dauert seine Mittagszeit 3 Stunden. Zuerst wird gelobt und gedankt und geklatscht, bis dann so ein Rabe durchs Fenster kommt und bringt dir da so ein Speckschwarte. Du sagst, nein, 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 sowas nicht. Aber Elia wurde auf diese Art und Weise versorgt, vom Raben. Gott segnet die Treuen und die Bewährten. Gott segnet, dass man, wenn man sich auf ihn verlässt. Gott segnet, wenn man ihn zuerst sucht. Ganz schnell noch, jetzt meine Zeit rennt davon. 2. Chroniker 16, da ist der König Asa. Gott unterstützt uns, wenn wir ihn nicht nur als Nothelfer und Reserverat benutzen, sondern wirklich als Nummer 1. Da heißt es, vor dem König Asa, als er krank war, der hat nicht den Herrn gesucht, sondern die Ärzte. Und es ist ganz wichtig, Geschwister, was ich euch sage. Bevor ihr weltliche Menschen, weltliche Institutionen, weltliche Werke, weltliche Organisationen in Anspruch nehmt, nehmt den Herrn in Anspruch. Und es kann sein, dass der Herr euch dann nachher was anderes schickt, aber zuerst einmal der Herr. Zuerst einmal der Herr. Zuerst, wenn du krank bist, rufe den Herrn an. Vielleicht sagt der Herr ganz was anderes, als was der Doktor sagt. Also zuerst immer den Herrn. Und das ist die Geschichte vom König Asa hier. Gott lässt ihn durch den Propheten sagen, damit hast du dich um deine Möglichkeit gebracht, auch noch die Syrer zu besiegen. Damals hattest du dich ungeteilt auf den Herrn verlassen und darum gab der Herr dir die anderen Völker in deine Gewalt. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Mit ungeteiltem Herzen dem Herrn vertrauen. Also, und dann den Herrn zuerst. Den Herrn zuerst, den Herrn zuerst. Und Gott sieht es, ob du ihn zuerst sagst und sagst, jetzt, Herr, ich bin bereit. Nachdem du alles getan hast, den Herrn gefragt hast und dann gebeten hast und dann keine Lösung vom Herrn bekommen hast, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und dann keine Antwort bekommen hast, dann sagst du, jetzt gehe ich zum Amt, jetzt gehe ich zur Behörde, jetzt gehe ich zum Arzt, jetzt gehe ich dort und dorthin. Und dann kannst du mit einem guten Gewissen sagen, Herr, ich habe dich gefragt und jetzt hast du mir diesen Weg gezeigt. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und zwar eine große Antwort. Warum? Gott sagt, jetzt hast du die Behörde und geh diesen Weg und trau dir was zu. Gott will, dass wir einfach uns was zutrauen und etwas riskieren. Und Gott segnet, wenn wir Opfer bringen. Vielleicht hast du gesagt, nein, also ich werde nie dorthin gehen. Und Gott sagt, weil du nie gesagt hast, jetzt gehst schön hin. Jetzt gehst schön hin. Weißt du, und deshalb, was ich erlebe, und das ist jetzt mein persönliches Zeugnis, wo ich nie gesagt habe, hat Gott mich gelehrt, doch, ich will dich lehren, dass du von mir abhängig bist und ich bin mit dir, auch wenn du in die Löwengrube gehst. Und ich musste einmal, also es ging um Finanzamt in Stuttgart und wir mussten sagen, also wir wurden vorgeladen, Finanzamt, wir können unsere Steuern nicht zahlen und so weiter, wir haben nichts. Und dann kommt der Steuerbeamte und macht bei uns Besuch, guckt alles, da guckt sogar im Kühlschrank, muss ich das vorstellen, weil wir haben gesagt, wir leben von der Hand in den Mund, von Gottes Hand in den Mund natürlich. Wir leben im Glauben. Der sagt, es gibt es nicht, heutzutage kann keiner im Glauben leben und wir reden und so weiter. Und wir sagen, doch, wir geben, wir haben liebe Geschwister, die bringen mal was und wir haben Salat und Gott versorgt uns auf wunderbare Art und Weise. Es war ganz am Anfang, wo ich anfing zu predigen. Und er sagt, das kann ich, mache meine Steuererklärung, sagt, das gibt es nicht und so weiter. Sie müssen ja von etwas leben. Da dachte ich, ich lebe schwarz. Ich lebe schon schwarz, aber richtig. Ich habe keine rote Zahlen gehabt. Nein, ich lebe schwarz. Und dann hat er durchgeguckt alles und hat gesagt, tut mir leid. Und weißt du, was passiert? Eines Tages sitzt der in meinem Gottesdienst und bekehrt sich und wird Kind Gottes und ist heute sogar im Predigtdienst. Vom Steuerfander zum Kind Gottes. Weil er gesehen hat, es gibt es die Möglichkeit, dass man auch im Glauben leben kann. Aber ich musste so Art wie ja, sagen, gucken, ich habe nichts. Gucken Sie mal, kommen Sie mit. Ich habe gesagt, gucken Sie nach Hause, kommen Sie was. Sie können alles durchgucken, vielleicht finden Sie was. Und er hat nur herausgefunden, dass ich im Glauben lebe. Und ich kann im Glauben leben. Und man lernt es im Glauben leben. Weißt du, Gott zu vertrauen. Aber Gott kann uns nur segnen, wenn wir unser Teil getan haben. Und das ist ähnlich, jetzt diese letzte Geschichte, letztes Zeugnis beim Andreas Wecker. Der Andreas Wecker betet, Herr, hilf mir, dass ich meine Schulden abarbeiten kann. Dass das Gericht alles vergibt und vergisst und so weiter. Das Gericht hat nichts vergessen, das Gericht hat nichts vergeben. Dann hat der Herr zu ihm gesagt, verkaufe deinen Schmuck, verkaufe deine Fotokameras, verkaufe deine Armbanduhren, verkaufe alles, was du noch zu Geld machen kannst und dann bezahle deine Schulden und von dem Rest lebe. Das war irgendwo in der Geschichte in der Bibel und das Übrige vom Öl verkaufe du und davon vom Rest lebe. Und das hat er getan und nachdem er das alles gemacht hat und nichts mehr hatte, dann hat er seine Schulden erlassen bekommen. Aber zuerst einmal musst du dein Teil tun. Und erwarte keine Wunder, solange du nicht das Wunder für dich vollbracht hast. Nie, nie, davon werde ich mich nie trennen. Doch, worauf segnet Gott oder worauf, was unterstützt Gott? Du hast jetzt eine ganze Menge gehört, seid Täter des Wortes. Und ich sage euch eines, es lohnt sich mit Jesus zu gehen und ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, loslassen, was du sowieso nicht ins Grab mitnimmst. Du glaubst gar nicht, wie leicht es sich lebt, wie leicht ich jetzt lebe, wenn Schnee kommt und Kälte kommt. Hier habe ich eine wunderbare warme Stube. Hier regnet es nicht durch, hier platzen nicht die Wände. Ich bin so froh, hier sein zu dürfen. Und es ist, lass los, was du sowieso nicht halten und nicht behalten kannst. Und schau nach vorne und nie nach hinten. Und beweine nicht, was du aufgegeben und was du bereust, was du zurückgelassen hast, wenn du das zurücklässt. Und du kannst nur das Neue erst bekommen, wenn du bereit bist, das alles zurückzulassen. Solange deine Hände noch voll sind, kann Gott dir nichts Neues geben. Deine Hände müssen zuerst mal leer werden und sagen, Herr, hier hast du jetzt. Und jetzt segne meine leeren Hände. Gott segnet mit Vorliebe leere Hände. Und damit höre ich auf. Gott segne euch und Gott will eure Hände füllen mit seinem Reichtum. Amen. Lasst uns aufstehen.